Wir sprechen heute mit Marc. Marc wurde 1980 in Bielefeld geboren, ist aber mit 7 Jahren nach Luxemburg gezogen, wo er sozusagen dann auch bis Wegzug nach Aachen zum Studieren gewohnt hat. Deswegen musikalische Assoziation, im späteren eher dann halt Aachen. Marc hat früh angefangen, Bands zu spielen. Es gab einen Haufen Schülerbands und sowas alles. Aber die erste, die wahrscheinlich einige Leute, die diesen Podcast hören, kennen würden, hieß Eves. Danach gab es viele Bands, zum Beispiel Trainwreck. Da war einer der Bassisten auch schon hier zu Gast, nämlich Benny.
Zwei schon.
Wer denn noch?
Ralf von Planks.
Stimmt, der war auch kurz dabei.
Ganz kurz mal dabei.
Dann Glasses, wieder mit Benny, aber auch Sängerin Sam. Also wir haben jetzt mit heute 3/4 der Glasses hier gehabt. Eigentlich viel zu viel, aber scheiß drauf. Dann hatte Marc noch eine Band, von denen ist er die erste Person, nämlich Tidal Sleep. Dann gibt's noch Knife Fight, da gab es. Und ganz aktuell eine Band namens Gift. Aber Marc hat auch, und da gibt's wieder Überschneidungen zu einer ehemaligen Gästin an dem Label Iskalnari mit Annike mitgemacht und auch Touren organisiert unter dem Namen Winky. Hatte ich vorher noch nie was von gehört.
Und Winky unter, Tours, genau.
Winky Tours.
Ja, genau.
Und dann gibt es aber auch unter Winky Pedals macht Marc auch so Gitarrenpedale. Wenn es nichts mit Musik zu tun hat, dann gab es auch ein Studium, Geschichte, Philosophie, Romanistik auf Magister und danach aber ein Zweitstudium zum Thema Deutsch als Zweit- und Fremdsprache in Bonn. Das ist auch das, womit Marc inzwischen sein Brot verdient sozusagen, arbeitet als Dozent für Deutsch und Fremdsprache in Leipzig und dort lebt er auch inzwischen.
Genau. Und wir sprechen mit Marc, weil eigentlich hat Jobs es quasi schon sehr gut zusammengefasst. Es gibt so viele Berührungspunkte zu Gästinnen, die schon da gewesen sind. Jobs und Marc haben im selben Line-up, also quasi schon Bühnen geteilt, waren nacheinander, wie auch immer, auf denselben Bühnen. Ich habe beide schon mal davor gesehen, also irgendwie auch einen Anteil dran. Und darüber hinaus, also über diese Bands hinaus, hat Jobs gerade schon gesagt, gibt es noch viele Dinge, die wir besprechen können, das Label und das Distro, die Pedale. Ich befürchte fast, dass unsere charmanten 3:50 nicht ausreichen werden, um alle Fragen, die wir und ihr vielleicht auch an Marc haben, vollumfänglich zu klären. Aber wir geben uns natürlich Mühe. Und da Marc so ein angenehmer und eloquenter Gesprächspartner ist, bin ich mir sicher, vergeht die Zeit wie im Fluge für uns alle. Marc, du merkst, wir freuen uns sehr auf dich. Schön, dass du da bist.
Ja, danke. Ich freue mich auch. Danke für die nette Einleitung.
Und genau. Tatsächlich, ne, also Caroline hat das ja eben schon gesagt, ne, also wir haben schon ab und an mal zusammen gespielt.
Ja.
Aber ich glaube, wir haben uns noch nie länger unterhalten.
Nee, das stimmt, ja.
Weil dann meine Connection halt immer Benny war, den ich halt ja schon kenne, seit er ein Baby ist, möchte ich fast sagen, so. Das heißt, wenn irgendwie diese Glasses-Geschichte so war, dann hing ich mit Benny ab und so. Aber ja, ich freue mich da drauf, weil ich hatte immer, bisher stand jetzt meine sehr große Sympathie. Mal gucken, wie das nach unserem Gespräch jetzt ist.
Schauen wir mal,
ne? Gut, fängst du mal mit deiner neuen Kategorie an, Caroline, die du dir ausgedacht hast.
Oh ja, genau. Willkommen bei Business Punk. Ne? Genau, wir haben, Jobs war sich nicht so ganz sicher, ob das nicht zu arbeitsnah ist, aber wir haben uns gedacht, das wäre doch mal ein Zugang, die Leute zu fragen, dass sie sich zwei Lügen und eine Wahrheit, nee, andersrum, eine Lüge und zwei Wahrheiten ausdenken. Also two truths and a lie. Und wir haben Marc im Vorfeld gefragt, ob er sich vorstellen kann, uns zwei Wahrheiten und eine Lüge. Wir werden bestimmt sowieso daneben liegen, aber genau das über sich zu erzählen, so dass wir schon mal so einen ersten Einblick auch in Marc und die Untiefen seiner Seele bekommen.
Ja, das Konzept ist mir natürlich bekannt, auf jeden Fall. Deswegen beginne ich auch direkt damit. Also ich hätte anzubieten, einmal, dass auf der Straße mein Künstlername ist, dann hätte ich, dass meine Haare grau sind, so wie sie sind, so sind sie auch, also dass das Natur ist und ja, dass ich Wortwitze über alles liebe.
Davon ist eins eine Lüge.
Wow.
Also das ist in ich weiß über Benny, dass es da echt, also zumindest einen sehr flachen Humor in den Bands immer gab. Könnte man, also Wortwitze, deswegen fällt für mich unter Wortwitze, wäre für mich eine Wahrheit. Da habe ich ein bisschen Inside-Infos, Caroline. Auf der Straße ist 100 Pro auch dein richtiger Name, dann muss das mit den grauen Haaren sein. Caroline, was sagst du? Aber die sind ja grau. Aber ist nachgeholfen, das sieht schon gut aus. Sieht zu gut aus dafür, dass es echt sein soll, vielleicht.
Also das mit den Wortwitzen konnte ich jetzt nicht so gut einschätzen, aber konnte ich jetzt aus dem Kontext mir nicht herleiten, aber da Marc und ich schon ein, zwei, dreimal uns unterhalten haben, kann ich mir vorstellen, dass der Witz ihm im Haar, in der Haarspitze liegt und deshalb glaube ich, dass die Haarspitze echt ist, aber der Rest vielleicht nicht.
Also es gibt auch noch nur eine Lüge offiziell.
Ja.
Aber was ist denn die Lüge, Caroline?
Auf der Straße ist sein richtiger Name, da bin ich mir 100% sicher. Spitzname
übrigens nach wie vor, ne? Ich bin echt ein bisschen neidisch.
Genau. Marc und ich sind darüber ins Gespräch gekommen, das erste Mal, als wir uns gesehen haben. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, wo das gewesen ist, aber auch wurscht, auf jeden Fall bin ich mir da ziemlich sicher, dass das dein richtiger Nachname ist.
Okay, das heißt, genau. Du bist bei den Haaren dann auch? Okay. Marc?
Ja, also ich habe die Lüge ist, dass auf der Straße mein Künstlername ist. Also,
ach so, ja.
Also, ja, natürlich.
Okay.
Okay. Genau. Okay, ja gut.
Das höre ich oft, weil das Leute nicht glauben können. Und dann ist das immer ein bisschen schwierig, wenn man Pizza bestellt und so weiter, dass dann die Sachen zur Straße geliefert werden und dann niemand kommt. Ach, so und so. Halt das. Aber ja, okay. Bei Ämtern und so ist es immer ganz lustig, weil die Leute dann immer lachen. Und dann hat man die schon auf seiner Seite.
Okay. Mhm. Ja, dann haben wir es aber auch richtig. Die haben sich richtig gespielt. Wir sind mit dem Konzept, unserem eigenen Konzept, am eigenen Konzept gescheitert, Caroline. Merkst du das?
Es ist auch eine Qualität eigentlich in einem Podcast, dass die Menschen, die interviewen, zuhören können. Ja. Offenbar habe ich mich gerade selbst ins Ausgeschossen.
Ja, aber ich habe es ja auch nicht geschnallt irgendwie.
Okay, also, aber es ist doch Punk Not Perfect, habe ich. Also wenn ich das
so sieht's aus.
Genau,
ja, das alles stimmt. Alles gut. Okay, zweite Vorfrage. Was war das schönste Kompliment, das dir jemals jemand gemacht hat?
Oh. Das kann ich gar nicht so spontan so direkt beantworten. Es ging also da definitiv um, ach so, Also eins, was mir jetzt so spontan aufploppt, aber das natürlich auch kontextgebunden ist oder so, aber der Gitarrist einer sehr wichtigen Band für mich hat mal zu mir gesagt, dass er das, so wie ich Gitarre spiele, dass er das toll findet. Und das von ihm zu hören, das war für mich sehr wichtig. Also,
ja, aber wer war es denn?
Es war der Gitarrist von Majority Rule, der auch bei Haram gespielt hat und so, deswegen. Genau.
Ja, das lassen wir gelten. Es gab vielleicht auch noch schönere, privatere, einfällt, fair enough.
Genau. Ist gut. Ja immer so, dass in dem die Momentaufnahme jetzt gerade. Heute Nacht um 4 werde ich dann aufwachen und dann
fällt mir wieder ein. Dann ist es zu spät.
Müssen wir alles nochmal aufbauen?
Dann machen wir alles nochmal, würde ich auch sagen. Gut. Okay, dritte Vorfrage, Caroline.
Die dritte Vorfrage ist, gibt es eine Person, lebendig oder tot, die du unbedingt treffen wollen würdest und was würdest du ihr sagen?
Ich könnte mir vorstellen, also ich würde wahnsinnig gerne mal Phil Lynott von Thin Lizzy treffen und mich ganz lange unterhalten über ganz viele Sachen, wie das so war, wie das alles so kommt, welche Tipps, wie man Dinge angehen soll oder nicht angehen soll. Ich glaube, da hätte ich Gesprächsbedarf, genau.
Gut. Vielen Dank erstmal dafür. Mhm. Einstiegsfrage, Marc. Wann kam Punk in dein Leben?
Das kann ich nicht ganz so ganz genau sagen, also so den Zeitpunkt, aber ich weiß, dass ich bin ja in den 80ern noch in Bielefeld gewesen und da war ich eben auch kleines Kind, also weiß nicht genau, welches Alter das gewesen ist, aber es muss so 5, 6, 7 gewesen sein. Da sind mir Punks in Fußgängerzonen ganz stark aufgefallen und das fand ich immer sehr beeindruckend. So einfach die Lautstärke, die Haare, die Outfits und so, das hat mich irgendwie fasziniert. Also ich fand das immer so gefährlich und was machen die da? Und ich erinnere mich, dass erwachsene Menschen, die um mich herum waren, in der Zeit auch immer gesagt haben, nee, geh mal mit denen nicht und mach das mal nicht und so weiter. Und irgendwann später gab's, das kann ich nicht so ganz genau verorten, aber es gab mal eine Gartenparty von Freunden von meinen Eltern, da waren wir eingeladen. Und aus irgendeinem Grund, den ich auch nicht so richtig mehr nachvollziehen kann, hat dort eine Punkband im Garten gespielt. Also das war ein richtig großes Haus. So.
In Luxemburg dann?
Nee, in Bielefeld. In Bielefeld. Also, genau. Beziehungsweise die haben in Bochum oder irgendwo gewohnt. Also wir mussten da hinfahren. Wir haben auch dann da geschlafen und ich kann das nicht mehr einordnen, wie das war, aber ich weiß noch, es stand ein Schlagzeug da und diese Band hat auch gespielt und das war tierisch laut und das war der Sohn von dem Menschen, der da Geburtstag hatte, der ist irgendwie 50 geworden oder irgendwie so, es muss ein großer Geburtstag gewesen sein und der hat dann da gespielt. Und ich durfte mich danach an das Schlagzeug setzen, das weiß ich noch. Und dann saß ich da und durfte dann mal so drauf rumtrommeln und fand das sehr beeindruckend. Also auch mit wow, was da rauskommt und so. Und ich weiß auch, dass dieser Abend, deswegen muss ich so lachen, auch eskaliert ist, weil also offensichtlich wurde auch viel zu viel Alkohol dann getrunken. Also natürlich. In dieser Band, natürlich, klar. Und dann gab es auch Ärger, weil Körperflüssigkeiten ausgespien worden sind überall hin und die Leute und Blamage und so weiter. Also das war so, okay.
Aber wir sprechen schon von einfach irgendeiner Band, nicht irgendwas
nicht bekannt. Also nee, genau. Also ich kann auch nicht. Ich weiß nicht mal, ob das gut war. Es war Lärm. Also aber ich fand's gut. Also das war das. Und
okay, ja, aber wann hat denn Punk angefangen für dich eine Rolle zu spielen? Wahrscheinlich ja nicht mit 5, 6, 7, sondern irgendwann ist es ja spannender gewesen, wahrscheinlich.
Ja, auf jeden Fall. Also ich erinnere mich auch so, dass dann immer mal so bei Verwandten noch so Sex Pistols Poster rumhingen und so. Aha. Also ich habe das schon immer irgendwie so registriert. Also das war schon so eine Sache. Und bei uns in der Schule, also der Klassiker, das habe ich auch, glaube ich, im Podcast bei euch auch schon ein paar Mal so gehört und musste immer sagen, ja, krass, war bei mir auch so, ist dieses typische, irgendwer bringt, man hat den ersten Walkman und dann kommt das klassische Mixtape vom großen Bruder oder der großen Schwester. Und da war dann Ärzte drauf und hier, hör mal, also die Texte voll böse und sowas halt irgendwie. Und dann, da ging das los, dass ich merkte, okay, diese Musik und das heißt irgendwie Punk und was ist denn Punk und so. Und von da aus dann dieser klassische Weg, Ärzte, Hosen, abstürzende Brieftauben waren ganz schnell da. Da bist du ja auch sehr affin, wenn ich das richtig...
Ja, ich finde es crazy, ne? Also jetzt so im Nachhinein, die ist ja... Also die waren natürlich auch ganz schön groß, aber irgendwie gefühlt natürlich nicht so eine wichtige Band im Nachhinein, ehrlich gesagt, ne? Aber dass das schon ich meine, du bist 7 Jahre jünger als ich, ne? Dass es auch in der Generation halt noch echt so viele Leute gehört haben. So, die waren echt irre krass verbreitet. Das ist schon echt verrückt so.
Aber tatsächlich, als du gesagt hast, der typische Gang, dachte ich, jetzt kommt Schlachtrufe BRD, ehrlich gesagt.
Also nee, das kam später, das kam auch. Das kam auch, aber also die Schlachtrufe 2, und bei mir war es das ganz wichtig, also Schlachtrufe BRD 2.
Noch, oder?
Ja, nee, auf jeden Fall.
Ich habe tatsächlich Schlachtrufe BRD bis vor kurzem noch nie gehört. Mhm. Erstaunlicherweise.
Krass, okay. Ja, aber die Band, also kennt man ja.
Ja, naja, ich wusste halt, dass es das gibt, logischerweise und so. Aber ich habe das nie, bis heute keinen Teil besessen. Hab mir aber neulich mal den allerersten angehört. Der ist ja eigentlich nur so eine Compilation von Punk-Hardcore-Klassikern. Und der ist schon richtig geil.
Ja, auf jeden Fall.
Geile Bands drauf. Zweite habe ich dann auch noch so ein bisschen gehört. Und danach wurde es ja dann wirklich auch schwierig, möchte ich mal sagen.
Ja, da wird stiltechnisch ist mir das dann auch immer zu abgefahren gewesen irgendwann. Genau,
ja.
Also genau, aber da waren all diese ganzen Sampler, da gab es so einen Partisanen-Sampler, Vorwärts nicht vergessen gegen Nazis, so diese ganzen Sampler, die hatte ich alle und kannte dann auch immer nur diese Lieder von den Bands. Also das war auch mal ganz wichtig, also man kannte keine Alben, sondern ich kannte immer nur
klar.
Von Zusammenrottung kannte man dann nur den einen Song. Nur genau.
Okay, da sind wir jetzt aber ja schon in Luxemburg.
Mhm.
Ich habe ja, das hatte ich ja auch im Vorfeld geschrieben, ne? Ich war ja fest davon überzeugt, dass du einfach auch ein waschechter Luxemburger bist und bin fast schon empört, enttäuscht und auch ein bisschen sauer, dass du in Bielefeld geboren worden bist. Ich meine, ich liebe Bielefeld, ne? Keine
aber
Frage.
Aber gibt's ja gar nicht. Also
genau. Erstens gibt's nicht. Zweitens, ich verbinde tatsächlich sehr viel Positives mit, wegen IZ, wo ich einfach dann auch sehr früh Konzerte gesehen habe und so. Aber es gibt ja die Luxemburg-Connection offensichtlich. Mhm. Warum dann Bielefeld? Warum mit 7 Jahren nach Luxemburg?
Na, mein Vater ist Lehrer also mittlerweile nicht mehr, aber war Lehrer, meine Mutter auch. Und die haben sich einfach mal zwischendurch für einen Auslandsjob beworben und den dann bekommen und dann ging es nach Luxemburg.
Ah, okay.
Genau, und dann waren wir da ja sehr lange.
Um da halt aber auch dann Deutsch. In genau. Deutsch zu lehren und so.
Genau. Mhm. Okay. Er ist Lehrer für Deutsch, Spanisch und Französisch.
Mhm.
Und da in dem Fall war die Deutschkomponente dann wichtig. Bitte?
Nicht so letztebürgisch.
Du heißt, aber du bist nicht so gut. Aber ja,
du kommst bist mit 7 einfach dann. Mhm. In der Schule schon gewesen wahrscheinlich?
Mhm.
Zweite Klasse dann oder so?
Zweite Klasse, genau. Mhm.
In ein komplett fremdes Land?
Mhm.
Was hast du für Erinnerungen daran, wie das für dich war, da anzukommen, natürlich kein Wort luxemburgerisch zu sprechen und so?
Ja, also in Luxemburg hat man es ja einfach, weil also die Leute eben auch Deutsch sprechen oder viele Leute sprechen Deutsch, das war jetzt nicht so ein Problem.
Aber Unterricht und so ist ja nicht in Deutsch wahrscheinlich.
Ich war auf einer Europaschule, das Konzept Europaschule gibt es ja so in verschiedenen Ländern, also da hat man quasi so Sektionen und ich war dann eben in der deutschen Sektion, das heißt wir hatten Deutsch so als Fachsprache, also im Sinne von die Fächer waren auf Deutsch, aber du hast halt relativ schnell eine zweite, dritte und vierte Fremdsprache. Und bist dann eben parallel mit die französische Sektion, die englische Sektion, die dänische Sektion, die spanische Sektion, die italienische Sektion, also quasi so alles parallel und wächst auch dementsprechend so auf mit dieser Kombination aus verschiedenen Sprachen und man muss sich irgendwie so durchboxen.
Sprichst du auch wahnsinnig viele Sprachen?
Also ich spreche also durch die Schule und Luxemburg eben auch Französisch und das
sehr, so richtig fließend?
Ja, also es ist ein bisschen eingerostet, aber auf jeden Fall so, ich verstehe die Nachrichten und kann mich unterhalten, verstehe komplexe Dinge. Beim Sprechen brauche ich immer so einen kurzen Anlauf, bis es dann wieder funktioniert, weil ich mich, also eine Zeit lang war man da total drin, jetzt hier komme ich kaum dazu, Französisch zu sprechen, dadurch rostet das immer mal so ein bisschen ein, aber ja, also.
Und was noch? Englisch natürlich?
Englisch, genau. Dann hatte ich, in der Schule hatte ich noch Spanisch. Da ist es so, dass ich das gut verstehe, aber ähnlich, so ein bisschen wie mit dem Luxemburgischen auch das Problem habe, dass man manchmal nicht so genau weiß, ob man das, was man da sagt, ob das wirklich die Sprache ist oder ob das jetzt eine zusammengebastelte Geschichte ist, weil das eben immer darauf basiert, dass man das Gegenüber ja einen versteht, ne? Also egal, ob man also da jetzt einen Fehler macht oder nicht. Genau. Also ich interessiere mich dadurch halt natürlich für Sprachen und finde das auch ganz interessant.
Und ein bisschen luxemburgisch.
Genau. Mhm.
Das heißt, wir sind bei wie vielen Sprachen? Deutsch, Englisch, Französisch, luxemburgisch.
Genau, luxemburgisch, genau.
Also, luxemburgisch natürlich, ja.
Genau, und also ich verstehe Italienisch und ich habe so ein Faible für Japanisch. Also, aber das ist sehr rudimentär. Also.
Na gut. Mhm. Okay. Das heißt aber, dieser Wechsel für dich in ein anderes Land, hast du jetzt, ist in Erinnerung für dich kein größeres Drama gewesen?
Ja, doch schon so ein bisschen schon. Also nicht so ganz wirklich, aber ich hatte schon so, war schon schwer im Sinne von alles, ne, du wirst rausgerissen aus deinem Umfeld, alles ist neu, musst dich in neue Strukturen gewöhnen, neue Dinge, aber also so insgesamt hatte ich da nicht so viele Probleme mit. Musste schon so ein bisschen so meinen Platz in der Klasse behaupten, weil also es ist auch so, dass man quasi von Klasse 1 bis zum Abi quasi jetzt durchlief, also in derselben Klasse auch. Das hat jetzt am Ende dazu geführt, dass wir uns alle immer noch sehr, sehr gut verstehen und auch noch sehr viel Kontakt haben, weil man eben sehr viele wichtige Jahre seines Lebens so zusammen verbracht hat. Aber am Anfang war es ein bisschen schwer. Da war ich der Neue und ja, das war dann nicht so einfach immer. Aber
gibt's eigentlich Geschwister?
Ja, ich habe einen Bruder, der ist 3 Jahre jünger ist. Genau.
Jünger, okay. Okay, dann Luxemburg ist ja bisher hier im Podcast sehr wenig vertreten gewesen. Wir hatten Diff ja da, Diff, ne, der ja ein bisschen älter ist als du und da ja, als du da so ein bisschen in diese, dich als Teenager für diese ganzen Punk-Sachen auch mehr interessiert hast, ne? Was hast du da in Luxemburg in der Szene mitbekommen? Warte, sind wir zu schnell, Caroline? Müssen wir erst noch über das Elternhaus reden?
Ich dachte, vielleicht noch so ein, zwei.
Ja, dann mach du das mal.
Okay, dann frage ich das. Ja, genau, also Marc, gehen wir noch mal einen Schritt zurück, würde Christopher sagen. Nimm uns doch noch mal mit, wie war das, wie bist du aufgewachsen? Wie war das zu Hause? Was wurde dir vorgelebt? Gab es Dinge, die sehr einprägsam waren?
Ja, also ich bin in der Zeit in Deutschland mit zwei Vollzeit arbeitenden Elternteilen aufgewachsen. In Luxemburg haben sie sich das dann aufgeteilt. Also meine Mutter war dann mehr zu Hause. Im Prinzip bin ich in einem sehr, also liebevollen Umfeld aufgewachsen. Es gab keine Probleme oder so ähnlich. Wir sind sehr gut miteinander und auch kommen heute noch sehr gut miteinander aus. Und hatte das Glück, dass man so später dann im Teenageralter nach der Ausräumung von ein paar Missverständnissen wir irgendwann so einen Deal geschlossen hatten. Ja, wenn du quasi du kannst immer zu uns kommen und sagen, wenn du Mist gebaut hast, und dann finden wir da schon eine Lösung für. Und dieses Konzept habe ich dann irgendwann auch mal so verinnerlicht und habe dann auch gemerkt, ja, dass es eigentlich ganz gut war, weil wir dadurch auch wirklich ein echt cooles Verhältnis hatten und auch dadurch ich sehr viele Sachen durfte. Also da musste ich mir das nicht so erkämpfen. Und ich glaube, mir wurde immer positiv unterstellt, dass ich da weiß, was ich da tue, so ein bisschen so. Und das also war ganz angenehm.
Klingt nach viel Vertrauen auch.
Ja, nee, auf jeden Fall. Also es gab Konflikte natürlich, auch Dinge, die nicht so gut laufen wie immer bei allem, aber also ich kann mich nicht beschweren.
Und wir waren ja jetzt schon beim Punk, gab es denn jenseits dessen irgendwelche prägenden Dinge, die dich in der Kindheit und Jugend sehr beeinflusst haben? Sportverein, Tanz?
Briefmarken sammeln.
Ja, nee. Also wo ihr gerade sagt Sportverein, ich habe tatsächlich eine, also zu der Zeit, also es ist in Luxemburg zu der Zeit ein bisschen schwierig, ich weiß nicht mehr, wie das heute ist, aber es ist schwierig, auf Luxemburgisch, also in Luxemburg zum Beispiel Deutsch zu sprechen, das also aufgrund der geschichtlichen Verwandlungen, habe ich oft gemerkt, also auch als Kind schon, offensichtlich ist, wenn ich meine Identität preisgebe, also im Sinne von, wenn ich dann sage, ich komme aus Bielefeld oder ich spreche Deutsch oder so, dann reagieren manche Leute darauf komisch. So ein bisschen in der Schule vor allem mit Witzen und so, auch die man nicht verstanden hat dann zu der Zeit, ne, also dann, aber eben auch so, in Luxemburg ist es ein Schimpfwort für deutsche Preußen, also die Preißer, so, ne, also so ältere Leute, die dann halt, wenn du da irgendwo durch die Dörfer läufst oder so und die mitkriegen, dass du Deutsch sprichst, dann auch scheiß Preiße, so, ne, also das da so, das war so eine Sache, die ich also auch dann irgendwann mit späterem Alter natürlich auch dann durch den Geschichtsunterricht und so verstanden habe und auch woran das quasi liegt. Das war so ein bisschen prägend für mich, dass man auch so ein bisschen versucht, unterm Radar zu fahren, indem man eben auch, also erstmal, also dann wiederum positiv, oft die Situation hat in Luxemburg, dass du mit Leuten sprichst und irgendwann kommt, sag mal, Sprichst du auch Deutsch? Ja, ich auch. Ach so, okay, alles klar, können wir auf Deutsch reden? Ja, klar, nö, meine Mutter ist Deutsch, ich bin auch Deutsch, blablabla. Also irgendwie, also ich spreche Deutsch, ne, und dann kommt das so zustande und du hast vorher irgendwie Englisch oder Französisch oder so geredet und es fällt erst wesentlich später auf, dass man hätte auch in einer anderen Sprache wahrscheinlich einfacher kommunizieren können. Also das fand ich sehr, also spannend und toll auch, vor allen Dingen, dass man, dass ich da in der Kindheit die Möglichkeit hatte, eben, es ist egal, woher du kommst, es ist egal, was du da so mitbringst, wir werden jetzt irgendwie einen Weg finden, wie wir zusammen irgendwas auf die Beine stellen. So dass so die Idee, die ist schon sehr prägend gewesen, so ein bisschen. Genau.
Und um quasi den smoothen Übergang dann auch wieder zum Punk zu kriegen, wir haben ja mitbekommen, dass du relativ früh wahrscheinlich auch schon angefangen hast, ein Instrument zu lernen. Das Schlagzeug scheint nicht geblieben zu sein aus dem Bochumer Vorgarten.
Nee, das ist jetzt wiedergekommen in der Corona-Zeit. Also darf ich. Also Schlagzeug spielt eine sehr wichtige Rolle, aber dass ich selber spiele, ist tatsächlich erst seit der Corona-Zeit. Genau, aber nee, ich habe, meine Eltern wollten, also mein Vater ist spielt Klavier und ist Jazzmusiker lange gewesen und wollte natürlich auch immer, dass ich also ein Instrument lerne. Es sollte dann Klavier werden und da sind mehrere Anläufe kläglich gescheitert, weil entweder war es zu theorielastig und ich musste also zu viel Theorie lernen und konnte nicht direkt sitzen und spielen, oder es war überhaupt nicht Theorie und dafür dann also irgendein nicht mal klassische Musik, sondern wirklich so, ich erinnere mich an sowas, ich musste mal ein Stück, das hieß Ländler aus dem Böhmewald oder so ähnlich lernen und das war fürchterlich.
Was ist das?
Keine Ahnung, das war irgendwie so das war fürchterlich und da habe ich das
Reise der Ländler.
Ja, genau, irgendwie sowas. Das war so, warum auch immer das sein musste. Das war also nicht gut und da habe ich mich auch immer geweigert und wollte das auch nicht und hatte das Instrumentenspielen auch eigentlich dann erstmal abgeblasen. Und so, und dann waren so Fußballvereine, sowas kam dann. Aber da bin ich auch immer angeeckt, weil ich war halt nicht so der Sportliche und der Coole und so halt irgendwie. Und keine Ahnung, mir hat das auch nicht gefallen, wie da so, also auch so im Nachhinein, ich konnte es vielleicht damals noch nicht so in Worte fassen, aber auch so dieses so Typen machen Sport und welche Wörter da fallen, um Leute zu motivieren oder nicht zu motivieren und wieder miteinander, also das mochte ich halt überhaupt nicht. Und das hat mich auch wirklich auch jetzt noch, wenn ich an Fußball denke, denke ich auch immer so an diese Zeit, wo das muss nicht sein, dann war das auch nicht. Dann war ich ganz lange, glaube ich, auch sehr unzufrieden mit vielen Dingen und habe Konflikte mit den Händen ausgetragen, so wurde mir immer quasi berichtet. Und dann gab es irgendwann mal so eine Szene, wo es eskalierte und dann gab es ein Gespräch mit den Eltern und dann kam irgendwie, ja, wie wär's denn, wenn du Theater spielst? Vielleicht wäre ja das was oder so. Und dann, warum nicht? Und haben wir das mal ausprobiert. Und das war dann tatsächlich auch cool, weil ich dadurch nämlich die ganzen Leute kennengelernt habe, die auch alle so mit Gitarrenmusik was am Hut hatten. Und da ging das auch los mit wirklich, cool, E-Gitarre, das wäre doch was und so. Und dann.
Aber sprechen wir so von Schultheater oder
ja,
so
eine genau.
Freie Theater?
Nee, Schultheater.
Okay.
Schultheater, genau. Mhm.
Und dann genau. Gleich E-Gitarre?
Nee, zwischendurch gab es, also jetzt wo du sagst, es gab doch irgendwann mal wollte ich eine Klassik-Gitarre haben, weil ich Otto Waalkes im Fernsehen gesehen hatte. Ja, genau. Also ich war sehr jung und
ist okay.
Fand das. Und der hat dann diese ganzen NDW-Hits, kennt ihr dieses Hänsel und Gretel-Ding? So,
ja, natürlich.
Genau. Und
also ich zumindest.
Also ich weiß noch, wie ich davor saß und dachte, Alter, krass, da gibt's diese. Und ich dachte so, ist ja schon, ne, geht ja schon so in die Richtung.
Ja, ist
so,
Alter, auf jeden Fall.
Ist geil, das kann ich auch. So, und dann habe ich gefragt, ob ich eine Gitarre kriegen könnte irgendwann mal. Und irgendwann gab es dann auch eine Klassik-Gitarre. Und dann war das aber auch, ja, ganz nett, aber nicht so richtig. Und dann kam irgendwann, das muss ja Anfang 90er gewesen sein, weil da war Guns N' Roses gerade total in. Und da war so ein Kindergeburtstag. Und da war wiederum älterer Bruder, hatte E-Gitarre rumstehen und konnte Sweet Child on Mine spielen, dieses geknödelter. Und das hat mich schwer beeindruckt und dann war E-Gitarre. Das wollte ich dann. Genau.
Das heißt, das war aber auch relativ früh dann schon, mit 11, 12 oder sowas?
Ja, ja, genau. Ja, ja, müsste das, also zumindest das Interesse dafür, muss ja, genau. Wann war das? 91, 92? Genau.
Wenn du 80 geboren bist, genau.
Ja, ja. Mhm.
Und das aber auch gleich, wie ich mir das, also ich stelle es mir zumindest vor, dass das so ein Lehrerhaushalt, das wurde sofort gefördert, E-Gitarre gekauft, finanziell ging es euch wahrscheinlich nie so wahnsinnig schlecht.
Nee, generell in Luxemburg, also ist das nicht so das Thema. Also es gibt, also haben wir, hat Diff ja auch gesagt, ne?
Genau,
also
es gibt so, klar gibt es Armut,
genau,
und so.
Ne? Ja. Genau, ne? Nee, aber also in unserem Kontext nicht. Also ich hatte auch das also Glück, quasi in einer sehr privilegierten Situation aufzuwachsen. Ne? Also das auch auf jeden Fall, also auch monetär.
Und dann ja, noch, also, hast du Unterricht gleich bekommen oder genommen?
Ich hatte Unterricht, aber ich kriege das echt nicht mehr zusammen, wie da die Zusammenhänge waren, wann da genau was war. Also ich hatte eine Zeit lang auf jeden Fall Unterricht. Ich weiß aber auch, dass der Unterricht erst später gekommen sein muss, weil ich ganz lange nicht verstanden hatte. Ich habe also dann diese E-Gitarre, das war so eine, also ich weiß nicht, ich glaube, das waren 300 Mark oder sowas. Das war das wurde in Deutschland in Trier gekauft, das weiß
so
ich noch.
So eine Stratocaster-Kopie wahrscheinlich.
Von Hohner, genau. Und okay. dann so ein kleiner Brüllwürfel.
Natürlich.
Und dann stand das da halt alles. Und ich wusste, ich habe einfach nicht rausbekommen, wie dieser Sound, den ich so geil finde, wie der da rauskommt. Das habe ich nicht verstanden. Also es kam immer dieses Clean und da, ja, das klingt nicht so, wie ich das haben will. Was
nicht
ist denn
ganz,
da los?
Nee, klingt nicht ganz wie Guns N' Roses.
Nee, aber auch gar nicht. Also es klingt nicht der, sondern es klingt halt einfach clean. Ja. So, und es also, war so ein bisschen frustrierend und irgendwann, und das war dann im Gitarrenunterricht, da kam dann irgendwann, ja, da kannst du so Pedale davor hängen oder du drehst voll auf. Wenn du zwei Regler hast, drehst du den einen voll auf und den anderen nur so ein bisschen und dann kommt das auch. Und dann war so, dann ging's, dann war sehr viel Lärm und ja, dadurch ja, bin ich, glaube ich, meinen Eltern sehr auf den Geist gegangen, weil ab da war ich dann wirklich sehr viel beschäftigt.
Okay, das damit. War aber dann sozusagen noch in so einer Hardrock-Metal-Phase.
Ja, also da haben, weil dann in dem Unterricht spielten dann so Sachen wie Randy Rhoads war dann so Sachen, sowas sollte ich dann lernen, dann so, ja, so es gab so ein, das kennen wahrscheinlich viele Menschen, die Gitarre spielen, es gab dieses Troy Stettina Heavy Metal Lead Guitar und Heavy Metal Rhythm Guitar Volume 1 und 2 und dann musste man da so, also Thrash Metal Zeug quasi so und dann sowas habe ich eine Zeit lang gespielt und dann habe ich das aber auch wieder gelassen und dann kam irgendwann so, ja, also die ganzen Punk-Sachen dazu und dann habe ich gemerkt, wenn man zu der CD zu Hause oder der Kassette spielt, dass man dann da schneller vorankommt, weil man dann hört, was die da spielen und dann probiert man rum und das muss alles sehr schrecklich geklungen haben, aber so habe ich mir dann die Sachen rausgehört und ja. Punk.
Okay,
quasi.
Das heißt, wenn ich jetzt fragen würde, was waren so Lieblingsbands vom 14-, 15-jährigen Mark, was würde der dann sagen?
Nirvana würde ich auf jeden Fall reinnehmen. Dann waren auf jeden Fall Sex Pistols ganz groß. The Clash waren groß. Was war denn dann noch in der, ja, diese ganzen Sampler eben alle, die waren ja auch da in der Zeit. Aus irgendeinem Grund die Band Rawside war eine richtige Geschichte da, weil die da war, die sind irgendwie so härter als die anderen, die machen es irgendwie anders.
Das sind sie, ja.
Genau. Gehe ich auch nächste oder übernächste Woche mit Schleimkeim angucken.
Ja,
hier siehste. Genau. Also es war sehr witzig. Ja, so, was war denn dann? Metallica, also Ride the Lightning natürlich in der Zeit. Motorhead, auch so ein bisschen, aber nicht so richtig voll auf dem Schirm, aber schon so gewusst, dass es das gibt. Ja, sowas in der Richtung.
Okay. Genau. Und wie ging das mit Bandversuchen los? Selber vor sich hinspielen, mitspielen, voll okay. Aber wenn du tippe mal jetzt, wenn du schon so im Theaterzusammenhang warst, gab es natürlich noch Schulband-Kram oder sowas, oder nicht?
Ja, also es gab, genau, also es ist eine Zeit lang, irgendwann ging es dann los, das war auch parallel, da, und man denkt ja immer in der Zeit, dass das alles 100 Jahre gedauert hat, aber das wenn ist, du dann nachher guckst, waren es 2 Jahre oder 3 oder so. Aber ich habe irgendwann wurde es dann doch ein bisschen mehr, auch mit dem Gitarrenunterricht parallel. Und dann gab es in der Theatergruppe halt eben auch Leute, die ja so Punk-Zeugs gehört haben. Und daraus hat sich dann bei so längeren Theaterprobewochenenden erst so eine, wir sitzen zusammen und spielen Lieder, also jetzt nicht mit Band, sondern wirklich mit Akustikgitarren und spielen, was ich so Abend in der Stadt von Ausbruch oder irgendwie sowas halt. Und dann so Krempel. Und dann ist das irgendwann dazu übergegangen, dass man gesagt hat, komm, lass doch mal eine Band machen. Ich habe zu Hause, und es war einer hatte, da hatte der Vater ein CD-Presswerk, ein Schwarz-CD-Presswerk in Luxemburg. Gab auch ein bisschen Probleme dann. Die mussten dann plötzlich wegziehen aus Luxemburg. Und die hatten immer so, der hatte immer so geilen Scheiß gehabt. Der hatte so irgendwelche Misfits Bootleg-CD, also Bootleg-CDs einfach. Diese Dinger, die man so hatte. Zeit,
ne? Ja, ja.
Ja, und ich wusste quasi, wo es herkam. Und ich hatte halt immer so krasse, so Live-Aufnahmen von Green Day, die keiner hatte, und irgendwelche so Bootlegs von Misfits und sonst irgendwie so Krempel halt. Und der Vater, der war auch so ein Musikaffin, und die wohnten in einem größeren Haus, und unten drunter war halt eben so ein Keller. Und dann durften wir da quasi Lärm machen. Und dann sind wir da immer hingefahren und haben so Lärm gemacht, aber es war auch irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Wir nannten uns The Opinion, weil wir auch ganz wichtige Meinungen hatten und so und wollten das
nicht der schlechteste Name, ehrlich gesagt. Nicht mal der schlechteste Name von deinen Bands. Unter uns
ist ja, okay, ja, gut. Ja, Bands und schlechte Namen ist für mich spezielles, genau. Nee, aber ja, also das war ja schon so
schwierig. Okay, das ist aber wirklich alles. Auftritte gab es wahrscheinlich gar nicht oder
ein, zwei, drei Auftritte. Immer entweder in Schulzusammenhängen oder so irgendeine Party bei irgendwem, okay. Und dann, ey, ihr seid doch die Band, so, ne? Okay, und dann spielst du da halt irgendwie.
Cover-Songs wahrscheinlich auch.
Genau, also unter anderem hier dieses Germania von Zusammenrottung haben wir gespielt. Dann, ich glaube auch, Deutschland muss sterben war auch dabei. Natürlich. Genau. Dann macht aber total auch,
Sinn in Luxemburg auch.
Angie von den Rolling Stones haben wir auch gespielt. Also das war alles so durcheinander. Also keine Ahnung.
Unpopular Opinion, ne? Mhm. Aus meiner Sicht der einzig gute Song von Rolling Stones.
Ja, ich finde, Rolling Stones muss man nicht weiter drüber reden. Ist auch völlig der einzige Kinofilm, aus dem ich jemals rausgegangen bin, ist der Martin Scorsese Film über die Rolling Stones, wo ich mir dachte, ey, das Gedudel halte ich nicht aus, geh raus, ciao. So,
aber es gibt ja nach wie vor, es gibt Leute, die finden das richtig gut, ne? Ja, also ja, auch so Leute, wo man denkt, die sind eigentlich ganz vernünftig.
Ja, das stimmt. Ja, das ist nicht mein. Ich fand bei den Rolling Stones lange problematisch, dass die wirklich tatsächlich sich Musik angeeignet haben, die nicht von ihnen stammt. Und sie haben dann ansatzweise mal angefangen, auch das mal oft laut zu sagen. Und da war ich so ein bisschen
versöhnt.
Also versöhnt, genau. Ja. Okay. Also, aber ja, trotzdem einfach nicht not my cup of tea.
Gut. Aber Caroline ist ein Riesenfan offensichtlich.
Ja, ich sehe.
Gar nicht. Also nee, tatsächlich. Also nee. Nee, aber ich glaube.
Oh, ich habe für Angie einen riesen Softspot. Das ist ein geiler Song, finde ich.
Okay, ja.
Angel. Das ist ein guter Song.
Ist für mich tatsächlich emotional ein bisschen schwierig, der Song. Weil meine Patentante wurde so genannt.
Ach so.
Ja,
das ist so persönlicher Bezug. Aber tatsächlich habe ich als Kind, bin ich sehr viel mit Stones, nicht malträtiert worden, aber das war so das Gute, das Procol Harum und
Zeugs. Ja, Procol Harum bei meinen Eltern auch, das ist ganz, ganz weit oben.
Genau. Aber auch Grateful
Dead. White Shade of Pale, genau. So,
genau. Und das war tatsächlich immer eine Diskussion bei uns zu Hause, ob es gab. Sie behaupten mittlerweile, also sie haben es irgendwie vergessen, aber eigentlich gab es die eine Fraktion, das war meine Mutter, die hat immer eher so Stones und alles, was so ein bisschen rockiger gewesen ist, gehört. Mhm. Und genau, und die andere Seite waren halt die Beatles und ja, deshalb ich irgendwie kann ich dem was abgewinnen, weil ich auch, also weil meine Mutter und ich eine Affinität zu Iron Maiden teilen. Das ist
geil, Iron Maiden, so ist richtig.
Irgendwo muss es ja herkommen.
Das ist cool, ja, genau.
Hey, ich würde jetzt mal anschließen, was ich vorhin eigentlich fragen wollte. So, also wir sind noch in so einem Stadium, wo, glaube ich, viele Jugendliche, sei es zwar eher Jungs, irgendwann landen, man macht irgendwie Musik, tritt irgendwie bei Partys oder in der Schule auf oder wie auch immer. Da bist du ja irgendwann rausgewachsen. Also den Schritt von sozusagen,
ja.
Fing das in Luxemburg schon an, dass du irgendwie gemerkt hast, ey, es gibt auch noch irgend sowas wie Punk-Hardcore-Szene, lokale Bands. Mhm. Luxemburg ist ja sehr überschaubar. Wann bist du da so ein bisschen zugekommen und über welche Schritte?
Das war auch alles parallel. Ich muss noch sagen, es gab noch eine Parallelband, die aber tatsächlich schon getourt ist. Also ja. Und zwar habe ich in einer Swing-Jazz-Band gespielt. Das klingt
Gitarre jetzt aber mehr, auch.
Gitarre, ja. Und also man muss dazu sagen, auf diesen Notenblättern standen immer Akkorde mit 20.000 Nummern dran, die ich alle nie verstanden habe. Ich habe immer Power Chords gespielt.
Korrekt.
Konnte dann da irgendwie so mitspielen. So, jetzt ist es raus. Also falls das jemand hört von damals, jetzt ist es raus. Ich habe immer nur Power Chords gespielt und habe lustigerweise meinem Vater auch in dieser Band gespielt und wir sind tatsächlich so im Schulkontext aufgetreten, haben dann aber auch mal, weil unser Dirigent so Kontakte hatte, wir sind tatsächlich auch mal so nach Brüssel gefahren oder mal nach Rom, das war das erste Mal, wo ich so richtig so auf Tour war, so nach Rom gefahren und so weiter und ich habe sogar schon mal ein Konzert in der Villa Medici gespielt und habe leider da auch für zwei Eklats gesorgt.
Ah, erzähl.
Ja, der erste war, ich hatte so ein Marshall Valve State mit dabei, die geneigten GitarristInnen kennen das vielleicht, also es klingt nicht schlecht, so aber auch nicht gut.
Transistorverstärker, ne?
Genau, der aber schon hat so eine Röhre in der Vorstufe, klingt gar nicht so schlecht, hatte man da so. Und mein Kabel war halt kaputt, aber man hat ja noch nicht so viel Erfahrung, dass man damit professionell umgeht. Und ich habe dann halt quasi während eines Solos, musste ich so ein ganz banales Solo spielen für so ein Lied und dann machte das Kabel knick, knack, knick und dann bin ich wütend geworden und habe quasi so gegen den Verstärker getreten und der ist dann von der Bühne gerumst, also in diesem etwas, also wir alle mit hier weißem Hemd und schwarzer Fliege und so. Das war so eine Geschichte, die lange noch rumging und einen Tag später haben wir dann in der englischen Schule gespielt und sollten dann so vor englischen Kindern, die alle so Schuluniformen hatten und so in der Mittagspause spielen. Das haben wir dann auch gemacht. Aber da sollten wir, also der Dirigent kommt aus Wales und hat gesagt, nee, wir machen da jetzt auch keinen hier, wir sind schön und so weiter. Wir spielen da jetzt einfach auch so als Statement sozusagen. Also der wollte da irgendwas Aussagen mit, dass wir da eben ganz normal eine Mittagspause spielen. Und ich hatte dann halt mein Der Kennedys Nazi-Punks Fuck-Off-Shirt an.
Was sonst?
Genau, ja, das war dann auch lustig, weil also so habe ich dann halt auch gespielt und dann gab es wohl irgendwie, der Direktor fand das irgendwie nicht gut und wollte, dass ich das dann ausziehe und irgendwie sowas mache. Und dann hat aber der Dirigent gesagt, nee, he keeps that shirt on und so. Und das ist auch so eine, vor ein paar Jahren hatten wir uns mal wieder getroffen im anderen Kontext und hat dann auch gesagt, ja, da erinnere ich mich noch heute dran, das fand ich gut, dass du da das so gemacht hast und so. Weil dadurch Erinnerungen schwierig, aber da das da war, muss es also parallel schon Dead Kennedys in meinem Gehirn gegeben haben. Und,
dann jetzt mal lokal. Also was hast du damit gekriegt und wann und was war da das für dich wichtig?
Es gab so einen CD-Shop in Luxemburg Stadt und bei Luxemburg muss man immer wissen, man kann sich quasi nur mit dem Auto fortbewegen oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, die sehr unregelmäßig fahren. Und zu der Zeit gab es eben in Luxemburg Stadt einen CD-Laden, der so ganz zentral war und da bin ich halt hin und der hatte halt alles und dann war dieses, was ist das, sieht geil aus und dann hing man da rum und hat sich CDs von irgendwelchen Bands angehört oder so, weil Cover schön aussahen. Und da waren dann eben auch mal so Demo-Tapes von irgendwelchen Bands dabei. Und so mein erster richtiger Berührungspunkt mit einer Band sehen, das muss 94 oder so gewesen sein oder 95 aus diesem, also wirklich so DIY-Hardcore-Kontext. Und das war, weil ich da auch direkt so voll begeistert von war, das war nämlich was war denn das? Das war also die Band Def Dump, die ist vielleicht dem einen oder anderen Begriff.
Ja, die sind ein bisschen, gab's lange und sind dann auch relativ bekannt auch gewesen
aus Luxemburg, oder? Genau, ja, genau. Und die haben, also das war für mich so die Einstiegsdroge in das Ding mit, krass, da machst du also, da fragst du in der Bar und fragst einfach, ob du da spielen kannst. Und dann sagt die Bar irgendwie, ja, also wenn ihr Leute habt, die dann kommen und dann irgendwie was so, ne? Also ich bin halt auf dieses Konzert gegangen. Das war in einer Bar mit einer belgischen Band und dann noch einer neuen luxemburgischen Band, wie mir dann gesagt wurde. Und ich hatte vorher nur diese CDs von Def Dump, oder die erste oder so war das. weil ein Freund von mir mit DJ, mit drauf DJ war, stimmt, genau. Und dann haben die halt eben gespielt und ich war so, ah krass, die haben das so, der Sound ist so unmittelbar, also du stehst hier, die stehen neben dir und spielen das und das ist voll der Lärm und das ist, geht voll ab. Und dann haben wir uns halt ganz lange unterhalten, ich weiß noch, dass ich so dumme Fragen hatte, wie, was sind das für ein Verstärker? So, also, ne, also so diese klassischen, so, wie geht denn das? Fragen so, aber also finde ich voll wichtig so. Und wenn das heute jemand bei mir mal gemacht hat, bin ich auch immer so, nee, cool, ja genau, also so geht das los halt, ne? Und dann habe ich auch gefragt, ja, und wie habt ihr das Konzert, wer hat euch da jetzt hier hingeholt? Und, nee, das haben wir alles selber gemacht, also gibt halt irgendwie gerade keinen Ort, wo wir das so richtig machen können. Und da haben wir halt hier gefragt, ob wir das machen können, und dann, ja, haben die gesagt, ja, und dann haben wir das halt gemacht. Und das hat mich so stark beeindruckt, dieses, hä, die machen das einfach selber? Also die warten nicht darauf, dass wer kommt und sagt, hier, ich entdecke euch, ne, so irgendwie, sondern die machen das selber. Und dann haben wir mit dieser Theaterband, da gab es dann so ein paar Personalwechsel, unter anderem wegen diesem Umzug, der schnell sein musste, ist quasi dann der Proberaum weggefallen und zwei Leute, weil Bruder und Schwester mit in der Band waren, und dann musste man sich neu aufstellen und hatte dann den Schlagzeuger aus dieser Swingband, der quasi eher so Indie-mäßig unterwegs war, also der war so Pavement, Radiohead, Weezer war damals ganz groß, so in der Richtung unterwegs. Und da haben wir dann ganz schnell was Neues gegründet. Und dann kam halt noch ein Bassist dazu. Und dann die Band, das waren alles Franzosen, die wir sprachen dann Französisch in der Band nur noch. Und da haben wir dann gesagt, ja komm, dann machen wir das auch. Wir gehen jetzt da ins Café Nambucco, hieß das. Da gehen wir jetzt hin und fragen, ob wir ein Konzert machen können. Und dann haben wir da gefragt und dann hieß es, ja, kein Problem, müsst auch nichts bezahlen, Hauptsache ihr bringt Leute und die trinken ordentlich. Und wir so, ja, okay, machen wir. So, und dann haben wir da gespielt, im Schulkontext schon, also es war jetzt nicht Punk-Hardcore, es war nur einfach so in diesem Schulkontext. Und das war...
Aber voll DIY eigentlich.
Ja, voll, ja, auf, und es gab auch Stress mit Nazis an dem Abend, weil, also das, ja, also jetzt nicht, also es war so, dass da so eine Gruppe von so aus der italienischen Sektion, da waren einige so fehlgeleitete Rechtsvolltrottel, die quasi an dem Abend auch da waren. Ich weiß noch, es war der 8. März und unser Sänger hat damals halt schon gesagt, ja, also Tag der Frauen wichtig und so weiter. Dann war damals war es ganz schwierig mit dem Front National in Frankreich. Da haben wir auch also Texte gegen gehabt, also auch gegen Nazis, auch als Parole überall und so weiter. Und die nahmen da halt irgendwie Anstoß dran und dann gab es nachher Ärger und ganz lange, wochenlangen Diskussionen und Glas war aber so. Nicht okay. Der Rede wert, war nur Blödsinn, aber ich merkte, ah, okay, du stehst da, machst da was, es ist nicht dieser Party-Kontext, sondern es ist dieses so, du stehst irgendwo, gibst dich quasi preis, sagst zwei, drei Sachen und Leute reagieren, also positiv und negativ, das war auch so, gibt's auch noch ein Video von dem Abend irgendwo, also es war auch sehr lustig, also, da war ich, glaube ich, 15 oder 16, dann, genau.
Okay. Das ist aber immer noch nicht Szene. Das heißt,
nicht so richtig.
Hat das für dich in der, vielleicht hast du in der Luxemburger Zeit auch gar nicht so eine große Rolle gespielt?
Nee, also ich habe also im Nachhinein gemerkt, dass ich war ein passiver Hörer von denen. Ja. Also ich habe sehr viel Musik gehört. In der Zeit müsste auch relativ zügig dann so Lost and Found Records dazu, also durch diesen CD-Laden. Dann weiß ich
da
noch.
Da gab es ja auch einen Haufen dieser günstigen Sampler, über die
ganz
vielen Leute.
Die habe ich alle rauf und runter gehört. Also da auch diese ganze, so der Schlagzeuger von Racial Abuse ist heute auch noch 12. Das war dann immer so, die haben 12-jährigen Schlagzeuger, irgendwie stand dann in diesen CDs drin. Und dann war das immer der Running Gag, dass der bis heute 12 ist und so weiter. Und dann waren so Rikers, Brightside, also diese ganzen Bands und so, die habe ich dann eine Zeit lang gehört. Aber parallel auch ganz viel anderen Krempel. Also das war einfach das, was cool ist, und habe das auch irgendwie nicht so richtig in Schubladen gepackt, so richtig, sondern einfach so eher als Musik, die ich gut finde, empfunden. Und war immer so, naja, schon cool, aber so genau das, was ich da will. Die anderen hören so Pantera, das ist mir zu prollig, das will ich nicht. Dann irgendwie Metal ist mir auch irgendwie zu stumpf oder ist schon okay, aber auch irgendwie, nee, ich will dieses Punk mit härter, das finde ich irgendwie geil und so. Und da gab's halt, gab's Bands, das, also habe ich auch mitbekommen und so, aber das war dann immer so, ja, kann man nicht hinfahren. Es gab halt diese Kulturfabrik da in Esch.
In Esch, ja.
Genau, über die auch.
Das ist
Da hat der Diff auch ganz lange drüber gesprochen.
Ja, ja, genau, der hing da ganz viel rum. Aber das ist dann aber, du hast in Luxemburg Stadt gewohnt?
Genau.
Das ist wie weit entfernt? Eigentlich nicht so weit wahrscheinlich.
Nicht so weit, nee, aber also als Teenager, wenn du auch so wenn wir jetzt eine Gruppe gewesen wären, die alle da Bock drauf gehabt hätten, dann hätte sich das auch gelohnt. Aber zu der Zeit war ich ein Tick alleine, so ein bisschen.
Dieser Passion für genau das und die anderen,
genau.
Den hat ein Pantera gereicht oder sowas.
Genau, ja genau. Ja. Und ich weiß noch ganz genau, dass da haben irgendwann mal Snapcase und Turmoil gespielt und da wollte ich unbedingt hin. Ich hatte die auch schon auf dem Schirm, dass es die gibt und so, aber keiner wollte hin und so. Und dann also war das legendäre Konzert, wo ich nicht war. So im Nachhinein, ne? Wenn dann die Leute dann danach alle kennengelernt, ja damals, aber da haben die boah und so und keine Ahnung, das halt, und ich habe halt auch, also hier so Diffs Bands, so hier No More, Bakunin's Children, Subway Arts vor allen Dingen, das habe ich quasi alles gehört, also nicht
gesehen und miterlebt.
Genau, ja. Genau, das war auch ziemlich lange so der Status, also das war fast bis nach Aachen, also erst wo das anfing, dass man einen Führerschein hat und dann rumfährt, und da hatte ich dann einen Kumpel, mit der das dann auch mitgemacht hat, und da sind wir wirklich überall, wo es ging, hingefahren, haben 1000 Sachen gemacht und so, da ging das erst so richtig los mit auf Konzerte fahren.
Das heißt, wir kommen zum aktiven Part. Wo seid ihr denn hingefahren? Was habt ihr gesehen?
Also von Luxemburg aus ist halt, die Kulturfabrik war dann ziemlich lange in so einem, also zu und in so einem Umbau, in so einer Umbauphase. Dann gab es eben diesen Schwarze Droht, wo der Diff dann auch lange unterwegs war. Also wir kennen uns gar nicht so gut. Also es war so in der Zeit, habe ich aber mitbekommen, wow, hier ist eine zentrale Person, die viele Bands hat und auch dieses, die bauen, machen das irgendwie alle selber. Und ich war dann sehr lange mit diesen, mit den Defdam-Leuten bekannt und fand das irgendwie total cool, auch Fan schon so davon, wie die das machen. Das fand ich halt, also die haben sich auch selber aufgenommen und die haben das irgendwie alles selber gemacht. Und zu der Zeit gab es nur Proberäume in der Kulturfabrik und so. Und dann haben die angefangen, irgendwann mal nicht nur in Luxemburg zu spielen, sondern auch irgendwo anders hinzufahren. Und dann ist man mal immer mitgefahren und wenn es nach Belgien ging oder so, weil parallel war ja in der Wallonie in Belgien war ja diese ganze H8000 Geschichte sehr, sehr groß. Hier Liar Congress, also die ganzen Sachen. Und da hattest du eben diese ganzen Bands, ich fand das nicht so cool, aber das war so eine Zeit lang so bestimmend, dass du auf Konzerten warst, wo eine Band war, die du cool fandst, und die anderen Bands waren alle so Bands mit Slayer.
Aber auch schön gemischt noch zu der Zeit,
ja,
finde ich.
Ja, ja, ja. Also. Nee, auf jeden Fall. Da habe ich auch, glaube ich, viele Bands gesehen, die einfach nur gesehen, gar nicht gewusst, wer es war und so weiter.
Ja,
also so ein bisschen. Genau. Und da, ja, und von da aus dann nach Trier, ins Ex-Haus, da, das ist also die klassischen so Trier-Luxen. Wenn du ein Auto hast, geht das alles zügig. Und wenn du Freunde hast, kannst du auch mit dem Zug fahren, ne? Also sowas. Und dann eben Trier, Ex-Haus. In Belgien waren eben auch ganz oft ist auch heute noch so, du hast halt irgendwo eine Bar und dann hast du halt hinten in der Bar ist so ein größerer Raum, wo man dann spielen kann. Das ist, da haben dann eben ganz viele Konzerte stattgefunden und da, ja, immer wenn irgendwo ein Flyer unterwegs war oder so, dann sofort.
Welche Bands sind dir so aus der Zeit noch so total in Erinnerung geblieben?
Oh.
Oder Konzerte?
Liar auf jeden Fall. Dann, das war aber in Luxemburg, da habe ich irgendwann mal Monochrom mit Akeborn gesehen. Und das muss ja auch schon 98 oder 99, 2000 irgendwo da schon gewesen sein. So, das ist für mich, das war auch so ein ganz einschneidendes Konzert.
Warum? Wo
ich dachte, beim Monochrom fand ich cool, dass die so nicht Lärm gemacht haben. Das weiß ich noch, das war diese Jazzphase, die die so hatten, bevor es poppig wurde. Also es war genau mit der Jazz-Schlagzeug-Person, also keine Ahnung, also das war so, das fand ich cool, und Akeborn ja eben genau das Gegenteil, also ordentlich Rambazamba gemacht und so, und Konzert mit 5 Leuten oder so, ne, also wir hatten damals dann schon so eine kleine Distro, weil wir also der Kumpel und ich, wir hatten irgendwann die Idee gehabt, dass wir einfach bei Percoro Records, also bei Markus quasi nachfragen, ob der uns nicht quasi über Wholesale ganz viele Sachen schickt. Und das haben wir dann auch so gemacht, und dann haben wir halt auf den Shows quasi immer gestanden und haben dann halt eben unseren Plattenkonsum gedeckt und parallel alle anderen versorgt, so ein bisschen, ne? Und das war dadurch waren wir dann eben auch viel auf Shows und so, und das genau kam dann schon so in die Richtung. Das hatte irgendwer aus Baldowat, dass man das ganz gut so machen könnte. Und das haben wir dann gemacht.
Das ist jetzt aber schon in Aachen oder sind wir gerade noch in Luxemburg?
Naja, das, es müsste so der Übergang sein. Kann sein, dass ich da schon in Aachen gewohnt habe, aber ich habe anfangs in Aachen wirklich nur gewohnt zum Nicht-Studieren. Also ich war dann da, bin mal hingegangen, mal nicht oder so, aber bin eigentlich sofort, wenn es irgendwie möglich war, die ersten 2 Jahre auf jeden Fall immer wieder zurück am Wochenende gefahren und habe dann eben hier, weil der Kumpel noch in der Schule war, das erste Jahr noch, der war eine Klasse unter mir. Und dann haben wir eigentlich so alles, ne? Also ja, dieses Distro-Ding, dann welche Bands, wo gibt es, wo können wir hinfahren, was gibt es und so, das haben wir da in der Zeit ganz viel gemacht.
Hm. Ja, was ich ganz interessant finde, eine Frage würde ich gerne noch nachhaken, Caroline. Und zwar finde ich es ganz interessant, also so wie du es jetzt bis jetzt erzählt hast, war das wirklich eher so du mit deinem Kumpel dann zusammen, der Tüchner war, ihr macht so euer Ding, aber seid irgendwie gar nicht so in irgendwelche Strukturen eingebunden, obwohl es sich natürlich auch total gab. Also offensichtlich gab es ja Kontakt zu Percoro, wo man Sachen bestellt und so. Aber in deiner, also so wie du es erzählt hast zumindest, ist es eher so, ja, wir machen so unser Ding, aber ich bin irgendwie gar nicht so Teil einer Szene. Und
nee, nicht so richtig. Also weil das auch, also das war in der Zeit, war irgendwie so ein Hiatus, ich weiß auch nicht. Also da war, also es gab Petrograd und diese ganzen Bands, aber die haben halt alle irgendwo anders gespielt, ne? Also das war so ein bisschen das. Und Def Dump, die haben eben das so gemacht, die haben dann Bands, die sie cool fanden, einfach nach Luxemburg geholt. Mhm. Und dann haben die quasi über diesen Austausch wieder dann da gespielt, wo die gespielt haben und so. Und das diese Idee, die habe ich mir auf jeden Fall da mitgenommen, dass das eine Möglichkeit ist, da unterwegs zu sein. Aber wie gesagt, das ist total schwierig, ich hätte es gar nicht mehr gedacht so, aber es ist wirklich total schwierig, das alles so aufzudröseln, wann da genau was in welcher Reihenfolge war. Also und ja, ne, also das war auf jeden Fall Teil dieser Distro-Geschichte. Es gab zwischendurch auch mal ein Messageboard, das wir quasi so aufgesetzt hatten, also der Kumpel auch wieder. Und da war so eine kleine Vernetzung dann mit, das dann auch so, es gab jemanden aus Schweden, das weiß ich noch, der, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, der war auch in Luxemburg und auch so ein Einzelgänger. Und irgendwann gab es so lauter Einzelgänger, die sich so ein bisschen so auf Konzerten so trafen. Es gab natürlich auch Troublemaker, die dann auf dem Messageboard Stunk gemacht haben und Blödsinn erzählt haben und so. Aber das war dann so ein bisschen. Und ich spielte parallel eben in dieser Schülerband, die hat sich aufgelöst, als ich nach Aachen gegangen bin. Und dann haben wir eine neue Band in Luxemburg gegründet, aber das war eben auch so eine Konsensband. Also jeder in der Band wollte was anderes. Mhm. Und das war eben schwierig, das alles unter einen Hut zu bringen. Und ich weiß auch noch, dass ich sehr frustriert war. Meine Eltern hatten zwischendurch auch einen Proberaum bei uns im Haus genehmigt, also das von da irgendwie im Keller habe ich so ein bisschen was umgebaut und so. Das heißt, also ich war in Aachen, aber ich war eigentlich die ganze Zeit in Luxemburg und habe da Sachen gemacht und so.
Jetzt versuchen wir dich mal auf Aachen festzulagen.
Ja.
Genau, weil so ein bisschen der Eindruck jetzt aus dem, was wir im Vorfeld von dir gelesen haben, mitbekommen haben, ist es mit Aachen auch die Bands, also die wahrgenommenen Bands, über die wir gesprochen haben, gekommen sind. Nimm uns da mal mit auf die Reise. Wann
Irgendwann merkte ich, dass es in Aachen auch so einen Laden gibt. Und es war ja die Zeit, wo Internet noch nicht so ganz war. Ne? Also das war eben so ein bisschen schwierig. Und da waren, ich weiß nicht mehr, was das erste Konzert war. Auf jeden Fall muss es, ich glaube, es war Agnostic Front, weil ich die kannte. So, und
im AZ, wir sprechen vom AZ, ne?
AZ, genau, AZ ja. Aachen, genau. Und weil ich aber an dem Abend schon da war und auch schon so ein bisschen in Anführungsstrichen in der Orga war, also ich habe noch so ein Shirt von dem Abend, weil da für den Abend wurden spezielle Security-Shirts gemacht und so, das weiß ich noch, weil das eben...
Sicher ist sicher.
Ja, genau. Und da war das dann so, ich hatte irgendwie über irgendeine Fachschaftsparty oder so, da genau, eine Fachschaftsparty, da haben Sugar Bombs gespielt und Hakle Feucht. Das waren zwei Bands aus Aachen. Und die fand ich...
Die sagen mir beide was, komischerweise.
Ja die sind hier auf... also die waren... Ihr, na klar, sagen die dir was, weil du mit Highscore mal mit denen zusammengespielt hast.
Ist so, stimmt.
Ja, genau. Also
stimmt, das ist damit einer von denen, von Sugar Bombs aber, ne?
Ja, genau. Und DK, ihr habt auch mal mit Highscore, auch später dann, also definitiv gibt's da Berührungspunkte, auf jeden Fall.
Ja, ich erinnere mich.
Und Genau, und die habe ich da gesehen und war so, oh krass, die haben das so geil, das klingt ja voll gut und so. Und dann war irgendwie hier, dann habe ich die mit Def Jam connected. Das war 2000, das kann ich ganz klar sagen. Das war
also 20, das ist ja einfach bei
ja,
dir.
Ja, genau. Und da war das dann so, das war mal nämlich meine erste Show, die auch richtig so in den Keller gegangen ist. Da gab es nämlich die Kulturfabrik wieder und wir konnten quasi in der Kulturfabrik in Luxemburg ein Konzert machen. Und dann gab es eben so ein Konzert Def Jam, haben wir da gespielt? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall Def Jam und Sugar Bombs. Und ich habe so all die klassischen Fehler gemacht, die man macht, wenn man das erste Mal ein Konzert macht. Also die Band einladen und denken, damit ist es getan. So ein bisschen. Def Jam waren dann so freundlich und quasi Backline zur Verfügung zu stellen. Und dann kam irgendwann, sag mal, was gibt's eigentlich zu essen? Und dann war ich so,
ach ja, stimmt.
Und dann weiß ich noch, dass ich da ganz viel Geld für Pizza ausgegeben habe. Und so weiter, das weiß ich noch, das war so zu machen und dann hatte ich aber Schlafplätze hatte ich aber irgendwie auf dem Schirm gehabt, das war okay, aber ich weiß noch, dass das an dem Abend so ein bisschen schwierig war, später dann war ich aber auch dankbar, dass mir, also ne, es ist ja manchmal, wenn sowas ist, wenn Sachen nicht so ganz glatt laufen, dass einem dann nie jemand was sagt dazu, da war es aber wirklich so, dass mich einer irgendwann mal zur Seite genommen hat und gesagt, ey, pass auf, wenn du ein Konzert machst, da musst du auch dafür sorgen, dass die Leute irgendwo angenehm pennen, dass die was zu essen haben und nicht nur die Werbung machen und die Leute fragen, ob die spielen wollen. So, also du musst schon mehr als das machen. Eintritt hatte ich auch im Schirm, das ging auch alles und so, aber da war ich so, ah, okay, gut, ja, scheiße, war wohl nicht so gut. Sorry auch im Nachhinein nochmal. Aber auf jeden Fall, da habe ich das dann irgendwie gelernt und dann von da aus ging das dann los. Dann hat der Sänger von Sugar Bombs mich auch so ein bisschen mit ins AZ-Pino reingenommen und von da aus ging das dann ganz schnell, auch mit Aachen, dass, ich weiß noch, eines Morgens gab es so eine Anzeige in so einem Musikbunker-Heft. Es gibt also in Aachen überall diese Bunker und dann gibt es eben, das AZ ist in einem Bunker und dann gibt es noch den Mubu, das ist so verteilt, der Musikbunker auf verschiedene Bunker. Und die hatten zu der Zeit so ein Heft und da stand drin irgendwie Band sucht Gitarristen für Band im Stil NoFX, Pennywise oder irgendwie sowas.
Perfekt. Dein Ding. Das bin ich.
Guck ich doch mal vorbei. So, und daraus ist tatsächlich dann, nachdem nämlich der Drummer von Sugar Bombs da gespielt hat, der ist dann nämlich, ich sollte zu dieser Probe kommen und dann hieß es, der Typ kam dann und meinte, ja, also ich steig aus. Und dann ist er ausgestiegen und dann standen wir da im Proberaum und ich so, ah ja, okay, und jetzt? Und dann meinte Felix, der Drummer, der meinte dann, ja, ich kann so ein bisschen die Songs spielen auf dem Schlagzeug. Ich so, ja, dann setz du dich doch hin, dann spielen wir das jetzt irgendwie. Und er so, ja, meinst du echt? Ich so, ja, also lass doch probieren. Und dann stellte sich raus, das kann er ganz gut. Und dann haben wir von da aus weitergemacht und das ist dann Eves geworden. Ja, ziemlich bald, genau.
Was, also tatsächlich, wahrscheinlich kennen einige Menschen, die den Podcast hören, Eves, aber vielleicht auch einige nicht.
Ziemlich sicherlich.
Kann sich ja nicht jeder durch euer Övre hören, nee, so wie nee. Jo. Genau. Erzähl doch mal, was war, also so genremäßig, was kann man sich unter Eves vorstellen? Was waren so eure Inspirationen? Und wie kam es dazu, dass ihr so klangt, wie ihr klangt?
Ja, also wie gesagt, angefangen hat das eben mit NoFX Pennywise, aber das ist es nicht geworden, sondern wir haben eine Zeit lang uns so an Good Riddance orientiert, weil wir dachten, na, das ist doch so eine Mischung aus schnell und melodiös und aber irgendwie auch angepisst. Und so, darauf konnten sich alle so eine Zeit lang einigen. Und dann ging das aber los, dass der Felix und ich, wir sind dann ganz auch dann, das war dann plötzlich so dieses, ah ja, hier, da Konzert, hier Konzert, da fahren wir hin, das machen wir und so. Und dann war das auch so ein Aufsaugen von ganz vielen verschiedenen Einflüssen und so. Dann spielten relativ schnell, gab es diese schwedische Band Section 8, die auf Burning Heart Records waren. Das ist auch so, also auch sehr schnell, sehr melodiös gewesen. Das fanden wir zu dem Zeitpunkt alle super und wollten so in diese Richtung gehen. Das weiß ich noch. Das war so, okay, das soll's werden. Jetzt haben wir quasi Schlagzeug und zwei Gitarren. Dann kam noch irgendwie über eine Empfehlung Bass dazu. Und dann war diese Sängergeschichte oder Gesangsposition ganz lange eben offen. Und im Mubu in unserem Proberaum war das so, dass wir, wenn wir aus der Tür rausgegangen sind, waren wir direkt im Konzertraum des Mubus. Und da gab's dieses legendäre Botch, Shora und Dillinger Escape Plan Konzert. Das muss auch 2000 gewesen sein. Oder 99, nee, irgendwo da. Auf jeden Fall, diese Tour kann man ja nachgucken bestimmt. Und die haben da gespielt und da waren ganz viele Leute aus Luxemburg und irgendwie so die gesamte Aachener Szene-Prominenz waren auch irgendwie alle da, alle an dem Abend. Und an dem Abend hieß es ja, hier der Typ, der da vorne steht, der sucht noch eine Band, der hat noch nie in einer Band gesungen, aber der hat Bock und würde bestimmt, wenn man ihn anspricht, da mal mitmachen und so. Und so war es dann auch. Also wir haben den dann halt quasi an dem Abend angesprochen, sind quasi, haben uns in das Konzert reingesneakt und über den Proberaum und haben dann Jochen an dem Abend gefragt und der ist dann relativ zügig unser Sänger geworden und der brachte noch so eine ganz andere Komponente mit, weil er ist auch ganz breites musikalisches Spektrum, aber unter anderem eben auch diese ganzen, ja, also Botch, Dillinger, Escape Plan, Dinger, vertrackte Rhythmen, irgendwie mal ein bisschen außerhalb denken von einfach und so, denn bei ihm, also bei uns auch zu dem Zeitpunkt, Loxiran hat so eine ganz wichtige Rolle gespielt, die, er war ganz stark mit Engrave verbandelt, wo es ja auch Überschneidungen mit Loxiran gab und so und dann lernte man sich da kennen und dann war eben plötzlich dieses Chaos-Ding noch so eine Komponente und das wurde dann alles quasi in ein so ein Ding rein gebastelt. Und von da aus, ging das eigentlich relativ schnell. Wir haben sehr regelmäßig geprobt, sehr viel geprobt, haben dann irgendwann mal eine Demo in Luxemburg auch aufgenommen. Also ich hatte eben diese Luxemburg-Connection und dann gab es diese Promoräume in der Kulturfabrik. Da waren der Drummer von Def Dump damals noch und Flappy, der bei der Band diese Desiderata in Luxemburg gespielt hatte, die hatten zusammen quasi so ein Studio, also den Plan, ein Studio zu gründen. Und wir waren quasi eine der ersten Bands, die da aufgenommen haben, da haben wir unser Demo aufgenommen, dann auch alles andere danach auch noch mit Trainwreck waren wir da immer, also haben quasi das so ein bisschen begleitet, so diese Zeit. Und also da gab es dann so eine Luxemburg-Connection und Aachen so ein bisschen und dann haben wir irgendwann angefangen, selber Konzerte zu machen, weil wir das auch irgendwie cool fanden, Bands, die man selber gut findet, zu holen, wenn das irgendwie geht, weil in der Zeit, also der Roland von Engrave und Defiance Records, der ist dann irgendwann nach Köln gezogen, der hat das dann in Aachen nicht mehr so gemacht. Das heißt, es gab so in dem Segment niemanden so richtig. Genau, ne? Und das haben wir dann so ein bisschen mit übernommen. Der hat auch unsere erste Show damals mit Children of Fall damals auch gemacht noch, das weiß ich. Und genau, und ja, dann haben wir das quasi so ein bisschen mit übernommen, waren dann ganz lange in diesem AZ-Plenum und haben eben super viele Konzerte als Band dann auch so gemacht.
Ja, aber spätestens ab dem Zeitpunkt auch so voll in so einer aktiven Szene auch,
ja,
drin.
Ja, total. Also, ja, also das war wirklich
ging so. Ging relativ schnell dann in Aachen irgendwie.
Sehr schnell. Band. Also, ja. Das hat ein halbes Jahr gedauert. Dann kam irgendwann so dieses, so ein paar Mal spielen in Aachen und drumherum. Dann ist in Aachen natürlich immer der Vorteil durch das Dreiländereck. Also, dass du in Holland, Belgien dabei hast und bei mir noch Luxemburg irgendwie. Das ging relativ zügig, dass man so da auch Austausch hatte mit den Leuten aus den verschiedenen Bands. Zu der Zeit war das in Aachen auch so, dass es wirklich so, es gab ja dieses, ich glaube, da habt ihr auch mal gespielt, das Westside Unity Festival, falls ihr das was sagt.
Natürlich.
Genau so.
Also von genau, KCR.
Ja, klar.
Natürlich.
Katze Ronneberg, genau.
Genau.
Genau, das war dann halt so und da wurde sich quasi auch so ganz doll auf die Fahnen geschrieben, dass man eben dass der Stil, den man spielt, jetzt erstmal nicht so wichtig ist, sondern irgendwie so, wie die Leute so drauf sind. Und dadurch gab es eben so, also echt bizarre Kombinationen, auch aus heutiger Sicht. Also ich habe neulich nochmal geguckt, also es gibt also so ein Video, wo Yves spielt und die Leute von Nasty stage-diven, okay, und irgendwie dann danach Caliban gespielt haben oder so. Also alles so super durcheinander und dann irgendwie nur Oilman davor und also, ne, also
eigentlich aber geil, finde ich.
Ja, das war auch, muss man auch sagen, in der Zeit fand ich das beeindruckend, dass das geht. Also, und dass sich auch alle so verstanden haben. Also, mehr oder weniger. Wenn man tiefer gegangen wäre, natürlich schwierig, bestimmt, aber bei vielen Dingen war so, wir haben ja nur das und das haben wir jetzt auch nur zusammen und dann bauen wir das jetzt irgendwie auch zusammen
auf.
Ja,
ist so ein bisschen, war auch so
der Spirit, so.
Ja, Segen, aber natürlich auch gleichzeitig ein bisschen Fluch der Provinz, finde ich halt auch so, ne?
Ja.
Ich vermisse das so ein bisschen. Ja, so, du vermisst ja auch diese Mixed Bills und sowas alles, ne? Wo
ja, genau, so eine
Emo, also wir haben mit Peace of Mind damals auch mit Liar gespielt. Das ist
ja, geil,
undenkbar
ja.
heutzutage so.
Ja, ja.
Aber finde ich total geil eigentlich. Aber
nee, finde ich auch. Also das, nee, das habe ich in der Zeit auch mitgenommen. Das, also da redet, also wenn man dann mal wieder da ist oder so, da redet man noch oft drüber, weil das eben die Zeit, das war wirklich sehr prägend, dieses, na, ist egal, was du jetzt so irgendwie stilmäßig hast, so, ne? Und dann gab es da die Emo-Bands, da die Krachtypen und das war aber egal, das hat irgendwie alles zusammengepasst und so. Und da wurde sich nicht verächtlich angeguckt, sondern das hat irgendwie alles zusammen funktioniert. Dann gab es, in Belgien gab es eben diese, in Eupen gab es diesen Schlachthof, das war also auch, Aachen war die Westside und Eupen war die Eastside. Und dann war immer das Motto, your Westside is our Eastside. Und dann haben die haben immer ihren ganzen Metalcore gemacht und so, aber auch Leia, ne, also die so Emo-Bands und so, halt irgendwie. Und bei uns gab es die ganzen Punk-Sachen und so. Und dann war es eben auch möglich, dass du große Bands holst und davor die kleinen schiebst und dadurch eben so alle so, ne, so miteinander so in Berührung kommen und sich das dann so neu mischt und so. Also da gab es auch mal so ein Raised Fist, Def Dump und Tupamaros Konzert zum Beispiel auch, also wo du auch so Sachen einfach zusammenschmeißen konntest und so. Oder hier bei Agnostic Front haben Last Man Standing und Hold Regained aus Ibbenbüren, glaube ich.
Hold Regained kam aus Aalfeld.
Ach so, genau, ja, mit Max Rebo Kids.
Dann genau.
Connection, genau, ja.
Genau.
Genau, sowas halt, ja. Also es war sehr witzig, dass das alles so zusammenging, genau.
Jetzt hast du viel darüber gesprochen, wer sich da so getummelt hat. Jetzt wäre nochmal die Frage mit Yves. Ihr seid ja mit Yves tatsächlich auch schon getourt.
Mhm.
Habt ihr euch denn da so hingetummelt?
Also wir haben, das weiß ich auch noch so, dass das allererste Tourwochenende war um meinen 22. Geburtstag, das weiß ich noch. Da haben wir also einfach so über, ich glaube, also wir hatten diese Demo aufgenommen und ich habe die halt einfach überall hingeschickt. War damals auf Poison Free und Mafia Board unterwegs und habe halt einfach wahllos irgendwo, wo ich was wusste, Sachen hingeschickt und so. Und dann kamen eben Antworten, unter anderem aus Hanau. Das war, ich weiß noch, das war das erste Mal, dass wir die erste so richtige Außerhalb-Show waren. Ach nee. Stimmt gar nicht. Das war, hätte mit Katharsis in Trier sein sollen. Das hat der Nikita von Jage und seine Partnerin Elena haben das auf die Beine gestellt und da hätten wir halt mit Katharsis spielen sollen, aber da ist irgendwie der Van zusammengebrochen unterwegs irgendwie. Und dann waren nur Yves und Danse Macabre zu der Zeit, aber mega geiler Abend, alles super cool gelaufen und so. Da gab's in Trier, gab's ganz viele Konzerte in der Zeit und so. Daraus auch wieder so eine neue Connection entstanden und von da aus ging das dann so los. Hier, da könnte man da fragen und hier fragen und so weiter. Und in dem Jahr, das war im Januar, weiß ich noch, danach ging das dann so los. Das war so in Hanau, dann Schweinfurt Stadtbahnhof, die ganzen Leute damals bei Götz George, heute verteilt auf Hildegard von Binge Drinking, wie heißen sie, Omega Massiv, Phantom Winter und so weiter, die haben, Gieser, genau, die haben da Konzerte gemacht und ich glaube Matze Tagtraum war da auch irgendwie mit drin und so, also es gab so ganz viele Connections dann nach Schweinfurt, da haben wir doch ein paar Mal gespielt, sind da auch auf Strange Spotting Festival kam dann auch relativ bald, also wir sind da so ganz viel in der Ecke unterwegs gewesen, haben einfach alles gespielt, was ging, das weiß ich noch. Also egal, wo uns jemand haben wollte, sind wir hingefahren. Und Yves hatte leider so ein bisschen immer das Problem. Also Leipzig ist da ein ganz gutes Beispiel für gewesen, wie das gelaufen ist zu der Zeit. Also wir waren mit einer italienischen Screamo-Band unterwegs, Death of Anna Karina. Das war so die erste längere Tour, so eine Woche oder sowas war das. Und die Leipzig-Show war so stellvertretend, also das erzählen wir uns heute auch noch so, für wie das so lief damals. Wir sollten spielen, angekündigt waren Death, also im Zorro und dann Death of Anna Karina, Zan, John Deere, irgendeine Bluesband und Yves. Und wir sind quasi so drauf gehüpft, also wie das so ist, ne? Und sollten dann eben als Erste spielen. Und ich weiß noch, wir waren alle mega aufgeregt, weil Leipzig, ah, und dann spielen Zan und oh, krass und so und sowas halt. Und mit Death of Anna Karina waren wir unterwegs, also da waren wir schon warm gelaufen so. Und dann sollten wir halt als Erste spielen. Und wir waren aber von den ganzen Abenden vorher gewöhnt, dass wenn wir spielen, immer keiner da ist. So halt, ne? Also das war so ganz normal. Und ich weiß noch, an dem Abend auch, da haben wir dann gespielt und es war waren kaum Leute da. Also wenn man jetzt Zorro zu der Zeit denkt, hä, was ist denn da los? Aber es war so. Also es war, da war kaum jemand da. Also vielleicht 5 bis 10 Leute oder so. Aber ich weiß noch, dass wir das Gespräch hatten. Na hör mal, aber wir gehen aber trotzdem Vollgas, oder? Also weil, also die sind ja da.
Naja,
da machen wir, oder? Na klar. Also und das war so völlig natürlich, weil, also ich kenne das leider auch von vielen Bands, die dann genau das Gegenteil machen. So und aber die sind ja da, ne? Und dann haben wir da halt quasi losgespielt, waren fertig, dann gab's Essen. Wir gehen hoch, essen, kommen wieder runter, 300 Leute. Voll. Also bei dieser
innerhalb von 5 Minuten, ja, oder?
Nee, es war schon eine halbe Stunde. Das war, also es war halt schon so. Ah ja, okay, alles klar. Und es war so ein bisschen durcheinander. Naja, auf jeden Fall. Jahre später haben immer mal wieder, und das war ist ein ganz krasser Schlüsselmoment für mich gewesen, immer mal wieder durch ultralustige Zufälle kommt es auf diesen Abend zu sprechen, weil an dem Abend die 10 Leute auch zugehört haben.
Okay.
Und da gab's dann irgendwie, der eine hat sich eine Platte gekauft und diese Platte von uns, wir haben damals eben keine Platten verkauft, so deswegen war eine Platte verkaufen schon krass, schon mal eine Platte verkauft, so halt irgendwie, da kam diese Platte, war mal für ein anderes Konzert dann plötzlich relevant gewesen, dass es die gab und die da gekauft wurde und deswegen wir dann da spielen konnten und so weiter. Dann gab's irgendwie eine Connection irgendwie, dass uns irgendwer anders da auch gesehen hat und gehört hatte, dass wir, also ne, dass die sich, also in Anführungsstrichen, Mühe gegeben haben, also irgendwie, also beeindruckend waren, irgendwie sowas und so. Dann haben wir da noch ein Konzert bekommen. Also alle, die da waren, haben irgendwie zugehört oder es stellte sich heraus, Leute, die später dann da und da gespielt haben, waren auch so, ja krass, ne, also der Abend da und da war so, naja, egal was du machst, wenn du das machst, weil du da Bock drauf hast, dann ist das auch gut so. Also dann mach das weiter so. Das so war wirklich so ein Ding.
Vielleicht ein guter Punkt zu sagen, weiter so. Es ist ja, wir haben ja eingangs gesagt, bei dir gibt es ein recht komplexes musikalisches Oeuvre und ich bin mir nicht sicher, ob wir alle Bands in gleichem Maße behandeln werden können. Aber da sie eben zu der Zeit wahrscheinlich auch schon eine Rolle gespielt haben, würde ich gern zu Trainwreck überleiten.
Hast du auch die parallel haben tatsächlich ein bisschen, oder?
Genau, ist genau ineinander übergegangen. Okay. Also auch aus dem Grund, weil Eves war eben immer die Band, die so unterm Radar lief. Also es war, diese Situation war sehr häufig. Und so gegen Ende, wir hatten mal eine Tour mit Funeral Diner zum Beispiel. Wir waren in England ganz viel. Also gegen Ende haben wir wirklich viel gemacht und so. Diese letzte Platte, die wir gemacht hatten, die Höhenangst, die hatte große Aufmerksamkeit. Es hätte eine längere Tour mit A Light in the Attic geben sollen. Die haben sich dann aufgelöst und so. Und es gab diverse Sachen, die man dann, wir haben mit Give Up the Ghost haben wir Shows gespielt, also wir haben also in verschiedenen Genres
und auch sehr präsent gewesen auf jeden Fall in der Zeit.
Ja, auf jeden Fall. Dann später auf jeden Fall, definitiv. Also das ging dann so los und dann kam es eben, war dann zu viel Druck auf einmal, viele hatten dann nicht mehr so, also nicht alle hatten mehr so das Commitment, dass man das jetzt genauso weiter auch durchziehen kann und so. Und da kam relativ zügig die Entscheidung, naja, aber wenn wir jetzt nicht wirklich einfach voll committen, so, dann ist es vielleicht auch schwierig, weil man dann anfängt, vielleicht also im Gefüge für Unmut zu sorgen. Und das haben wir relativ zügig erkannt. Also auch im Nachhinein, muss ich wirklich sagen, sehr schnell verstanden. So,
nach wie vielen Jahren Band war das ungefähr?
4 waren das maximal.
Ja, gut. 5. Immerhin,
ja. Die letzte Show war 2005, genau.
Also du bist so Mitte 20 irgendwie.
Ja, genau. Und da war das schon so, wir hatten mit Engrave sehr viel zu tun, also weil wir die auch gut fanden und auch zusammen sehr viel gespielt haben. Die haben sich dann irgendwann aufgelöst und Andy und Timo von Engrave damals, die waren eben noch so immer mal wieder auf Shows von uns und wir redeten und irgendwann war so, hey, hier, Martin, Felix und ich, wir würden weiter Band machen und so, hättet ihr nicht auch Bock? Und dann war so, ja, warum nicht? Ach komm. Und dann haben wir so ein paar Mal geprobt und dann war wirklich relativ zügig, okay, nee, hier, wir sind eine Band, wir machen das jetzt einfach. Und wenn, also wir haben schon zur letzten Eve-Show gab's Trainwreck im Sinne von Proben schon, also wir haben schon geprobt und so. Dann haben wir wollten wir das so machen, dass wir zügig eine Platte aufnehmen und erst dann anfangen, Konzerte zu spielen. Und das haben wir dann auch so gemacht. Und dann, Platte aufgenommen, dann Konzerte gespielt. Und dann ging das, also alles, was geht, haben wir dann gemacht.
Ich wollte gerade sagen, dass alles, was geht, beschreibt Trainwreck, glaube ich, ganz gut, weil ihr seid ja, viel auch rumgekommen.
Ja.
Wo wart ihr denn überall? Also,
die klassischen World-Tour-Geschichten, wenn du die dann auf einer Karte anguckst, nur drei Länder sind oder so, nee. Aber wir waren wirklich sehr viel, also jetzt so in Zentraleuropa halt sehr viel unterwegs. In UK auf jeden Fall, in Japan und zweimal in den USA. Ost- und Westküste, genau.
Da wart ihr da mit Comadre auch in den USA? Nee.
Genau. Zweimal mit Comadre auch, genau. Mhm.
Jetzt so von deiner Weisheit jetzt zurückblickend, welche Tour war warum am nachhaltig beeindruckendsten für dich?
Die USA-Tour, die erste USA-Tour mit Trainwreck, Westküste, das war für mich die geilste Zeit meines Lebens. Einfach weil, Trainwreck fängt an, wir haben recht viele Shows gespielt, dann haben wir diese Band Burial Year, das war die Nachfolgeband von Takaru, kennengelernt. Zan waren die erste Hälfte mit denen auf Tour, wir die zweite Hälfte hier, und da hat's super krass Klick gemacht, menschlich. Also das war Wahnsinn. Also was da ging so irgendwie, waren es halt mega sympathisch. Und dann hieß es ganz lange, ja, wir machen eine Split und wir können dann auch zusammen in den USA touren und so. Und dann haben sie sich aber aufgelöst, haben aber quasi in der Mitteilung geschrieben, quasi, dass ja, sie hätten da eine andere Band, die quasi einspringen würde und so weiter, und ob wir die kennen würden und so. Und wir kannten Comadre halt auch wegen anderer Verbindungen quasi. Und dann kamen die rüber mit Graf Orlok, und dann haben wir auf der Tour hier sehr viele Konzerte mitgespielt auch, und da hatte das nochmal so einen Klick gemacht, also auch mit beiden Bands, also sowohl Comadre als auch Graf Orlok, einfach weil, also da kommt auch der Name Winky her, den haben die mir gegeben und so, also weil ich immer zwinker, so, oder vielleicht heute Abend noch nicht so, aber ja, auf jeden Fall war das dann, die haben uns dann halt eingeladen, und dann war es eben so, diese USA-Tour 2007 Westküste, das waren 4 Wochen Tour, ich weiß nicht wie viele Konzerte, über 20, und da, das war dieses Komplettpaket von krass, noch nie so erlebt, und also total euphorisches Feedback bekommen, alles an Shows dabei gewesen, also mit Keller, mit 3 Leuten, komplett voll, alles durcheinander. Also das war wirklich, es geht ab, alle verstehen sich. Also es war genau das, was ich irgendwie machen wollte. Also es war wirklich, ich glaube auch für viele der anderen auch, auf jeden Fall das sehr, sehr wichtige Zeit. So ein bisschen.
Mit dem Verstehen, das ist ganz interessant. Du hast es jetzt zweimal gesagt, also bei Yves und bei Trainwreck und jetzt in Verbindung mit diesem Konzert. Man hat manchmal, also so das, was ich so raushöre, oder was ich auch aus den anderen Bands so ein bisschen rausgehört habe, es ist schon auch immer viel sozusagen über das Persönliche, oder?
Ja, es ist super wichtig. Also ich kann nicht mit Idioten, ArschlöchInnen zusammenspielen. Es geht nicht. Diese menschliche Komponente ist für mich sehr, sehr wichtig. Also das ist so ein, auf jeden Fall. Dass man so sich versteht, dass, also man lernt ja auch im Prozess dazu, dass man schnell Sachen anspricht über wer hat welche Vorstellungen und wie weit geht das, und dass man so ein bisschen aufeinander aufpasst. Und so, das ist auch so eine ganz wichtige Sache. Und das haben wir in Trainwreck dann schon viel besser hingekriegt als bei Yves. Aber ja, ne, also man verbringt halt viel Zeit miteinander.
Ja, und tatsächlich muss ja auch wirklich immer klappen, dass auch alle die Zeit investieren können und wollen. So, ne? Also gerade wenn man wirklich viel spielt und tourt, das beißt sich ja durchaus mit anderen Lebensentwürfen, wenn man wirklich ernsthaft studieren wollen würde oder Familie hat oder Angehörige pflegen muss, whatever.
Ja.
Funktioniert ja alles nicht, ne? Aber ja, cool. Also das ist, das heißt, das war in der Zeit auch, jetzt rückblickend für dich, in Bands sein, spielen, dieses ganze Ding mitzumachen, schon so dein Hauptfokus sozusagen?
Ja, auf jeden Fall.
Das Studium war, lief nebenbei.
Ja, da war ich schon so in den, ja, also ich habe halt sehr lange studiert und immer mal so ein bisschen so halt, aber ich habe relativ früh lustigerweise angefangen zu arbeiten. Also ich habe 2002 angefangen mit dem Job und
auch mit 22 schon.
Ja.
Okay, also Deutsch als Fremdsprache auch.
Genau, Deutsch als Fremdsprache. Da war, da musste schnell jemand her an der Uni und ein Kumpel von mir hat mich echt dahin geprügelt. Also hier, mach das und so. Also weil mein Vater hatte auch zwei Jobs. Also neben dem Deutschlehrer sein hat er auch Deutschbücher geschrieben und so. Und das und ich wollte aber nie so, ich mach was anderes. Ich Historiker, das werde ich. Und, ne? Und dann war irgendwann so, aber komm hier und dein Name und bla und mach das doch und so. Und dann ja so schwierig kann das doch nicht sein, hast du doch vom Haus aus und so. Und ich dann so, ah ja, okay, gehe ich mich mal bewerben. Und es hat dann halt auch sofort geklappt, also lustigerweise. Und das war auch ein wichtiger Moment, weil tatsächlich da war das so, ich konnte mir so viel Geld in der Zeit zusammen verdienen, dass es gereicht hat für Miete und dass ich so andere Sachen finanzieren konnte. Also ich konnte nicht übermäßig was machen, aber es hat so viel gereicht. Und ich konnte mir vor allen Dingen, das war das Wichtigste, ich konnte mir die Zeit einteilen. Also das war... Das war auch schon in Yves so. Und in der Zeit war man ja auch noch jünger. Also ich erinnere mich noch daran, dass wir mal auf irgendeiner Yves-Tour unterwegs waren und dann sonntags in Regensburg gespielt haben und dann nachts noch zurück nach Aachen gefahren sind. Und dann gab es irgendwie Stau auf der Autobahn. Und ich so, scheiße, ich möchte aber noch ein bisschen schlafen und so, bevor ich wieder zur Arbeit muss um 8. Und dann war also original die Situation, der Tourbus fährt, kommt an, Tür auf, ciao und ich gehe zur Arbeit. Also das, also ja, auch durch diesen Stau in der Nacht und so. Und das hatte ich halt sehr häufig in der Zeit, aber das hat mir überhaupt nichts ausgemacht, weil ich so, das war so, ah, geil. Also ich weiß ja, warum ich es gemacht habe. So ein bisschen. Genau. Ja, ist halt einfach so.
Sag mal, jetzt gerade nochmal in der Zeit so, ne? Also Glasses fällt da, glaube ich, auch noch so mit in die Zeit rein.
Und kommt relativ zügig dann dazu.
Genau, kommt dazu. Wir haben da schon, kommen wir auch gleich nochmal zu. Aber was mich jetzt mal so ein bisschen interessieren würde, also, ja, das sind alles, also, weil ich das, also ich bin ein Ticken älter, ja, ne, also für mich, ich habe das alles mitgekriegt, das war alles aber schon so ein bisschen so, nicht so ganz meine Szene, Welt, ich bin auch im ganzen Emo, Screamo-Kram nicht so wahnsinnig doll drin, hab natürlich aber gemerkt, ne, dass das schon auch so ein krasses DIY-Ding auf jeden Fall gewesen ist. Hast du ja auch schon gesagt, ne? Das ist ja auch, ich hab auch ganz viel selber gemacht. Du hast denn, das hast du ja also im Vorfeld schon gesagt, ne? Also das Touren auch dann selber organisiert haben und alles, sich um alles kümmern, bla bla bla. Aber wenn dich damals jemand gefragt hätte, was ist das eigentlich für dich? Und worum geht's da eigentlich? Bei diesem, weil es ist ja nicht nur Musik, das ist ja auch eindeutig, auch gerade bei diesem Ding geht es ja auch nicht nur um Musik. Andererseits ist es aber auch nicht so was explizit Politisches, wo man sagt, das sind jetzt irgendwie so, weil es eben auch nicht so eine Parolenmusik ist, wo du sagst, naja, wir sind halt gegen Nazis oder so. Klar ist man auch, ne? Aber was hat genau diese Szene für dich so ausgemacht? Warum war dir das Ding?
Also die Message ganz klar für mich, also ich spreche jetzt da für mich, mich war, ist ganz, ganz klar Selbstverwirklichung. Also das ist auch, das haben Defdump auch quasi auch schon, also ihr seht, ich bin da sehr stark von geprägt, so ein bisschen so, dass da haben wir auch ganz viel drüber gesprochen und die haben das quasi auch immer selber so mit sich auf die Fahnen geschrieben, aber es ist Selbstverwirklichung. Also einfach
super egoistisch etwas finden, irgendwie auch, oder?
Ja und nein. Okay. Weil etwas, es hat natürlich, es ist fokussiert auf einen selbst, ja. Aber ich finde es ganz wichtig, dass man etwas findet, und das wünsche ich allen Personen, dass das möglich ist, dass man etwas findet, für das man brennt. Und im Idealfall sollte es was sein, das anderen Leuten nicht wehtut. das wäre eben ganz wichtig, weil ich glaube, darin liegt der Schlüssel zur Lösung vieler Probleme. Das mag vielleicht ein bisschen naiv sein oder so, aber so wie ich die Welt kennengelernt habe in dieser Welt, quasi ist es doch, wenn man etwas findet, in dem man sich voll und ganz reinlegen kann und das Gefühl und das Feedback und das, was man da bekommt, das kann dazu beisteuern, dass man eben auch sieht, ah ja, nee, okay, es gibt ja andere, die machen Sachen anders, und ich muss jetzt irgendwie, also gerade dieses Gefüge, ne, dieses menschliche Gefüge in der Band, so alle haben andere Vorstellungen, Prioritäten, Dinge, die sie mitnehmen, Päckchen, die sie zu tragen haben und so weiter. Und daraus muss was gebastelt werden. So, das ist, finde ich, bei dem DIY-Gedanken so ganz, ganz wichtig, dass man eben versucht, mit den Mitteln, die man hat, also das können verschiedenste Sachen sein, also Geld, Fähigkeiten, Päckchen, die man miteinander, die man trägt, dass man daraus etwas basteln muss. Das muss dann irgendwie am Ende stehen und funktionieren, und da können alle mitwirken, und es ist ein, das heißt ja immer so schön, niederschwelliges Angebot. Ne, also etwas, was ich ganz, ganz wichtig finde, dass Leute lernen, Dinge oder zu sehen, ach, ich muss nicht warten, dass was passiert, sondern ich mach's einfach. Und dann gucken wir mal, was kommt. So, das ist das, das finde ich hochpolitisch eigentlich, ne? Also weil das wiederum ja auch mit Organisationsformen zusammen zu tun hat oder auch Protestbewegungen, und wie man daraus eine Alternative zu gängigen Modellen schaffen kann, die, also gerade in diesem DIY-Bereich habe ich da so viel jetzt auch, also für den Job zum Beispiel auch, habe ich oft gemerkt, oh, ich kann ganz viele Sachen mir da rausnehmen, und ich habe eine ganz andere Toleranzschwelle für bestimmte Dinge, die passieren in so Dingen, die das Menschliche betreffen, und ich habe da ganz, 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 ganz viel für gelernt und bin auch also total froh über die Bekanntschaften und Dinge, die ich machen durfte. Also ich muss auch wirklich sagen, durfte, weil es, glaube ich, vieles nicht selbstverständlich, da bin ich sehr dankbar für. Genau. Also deswegen, ja, also das ist die Message, finde ich, oft eben in diesem DIY-Gedanken, neben dem ganzen kein Bock auf Nazis und so weiter, ja, natürlich, ne, halt, aber
das ist, ja,
das ist weniger Parolen, glaube ich, sowas findet eher in
Ansagen. Ja, und gleichzeitig hat das natürlich auch alles ja auch in entsprechenden Strukturen stattgefunden, so, ne, ja, also ich weiß nicht, also ob das, wie das, nee, egal, hypothetische Geschichte, also ich habe so ein bisschen immer, ich weiß nicht wieso, also jetzt auch gar nicht unbedingt so deine Bands, so, sondern diese ganze Szene, das war immer, ich habe da irgendwie so eine Distanz irgendwie dazu, weil es ich natürlich auch schon gesehen habe, und da gab es ja irgendwie auch noch andere, also diese ganze Crime-Think-Geschichte hinterher aus, ist ja so ein bisschen so parallel, so ein bisschen, das ist natürlich hochpolitisch, ne? Mir war es, und ich habe jetzt ja auch nicht in so extrem politischen Bands gespielt, so, ne? Aber irgendwie habe ich da so ein bisschen so eine komische Distanz dazu gehabt und hatte mich nur gerade gefragt, irgendwie so, weil gleichzeitig sind so Bands, die für mich relevant waren oder sowas, ne? Also war ja bei dir auch sowas, man fängt ja mit größeren auch Hardcore-Bands an, Agnostic Front, Sick of It All, bla bla bla, so, ne? Die sind natürlich dann auch irgendwann so aus so klassischen Strukturen raus und machen dann irgendwie in so semi-kommerziellen oder in ganz kommerziellen Läden und sowas weiter. Das hat natürlich jetzt diese ganze Emo-Screamo-Szene, die ist ja immer sehr klein geblieben, so. Und ich frage mich nur gerade, aber da gibt's auch keine Antwort drauf, und es ist eigentlich auch eine bescheuerte Frage, deswegen, aber trotzdem, frage ich mich, ob sozusagen, wenn die Bands größer geworden wären, ob die auch sozusagen diese Strukturen nur nutzen oder genutzt haben, weil sie eben gerade da waren, oder weil das eine bewusste Entscheidung dafür ist.
Obwohl,
ich glaube eher Letzteres, ehrlich gesagt, dass es schon eine bewusste Entscheidung ist.
Also ich finde, dieses Größerwerden ist eine interessante Formulierung, die immer mal so auftaucht. Also ab wann ist wo wie eine Band groß? Und zum Beispiel eine Sache, die ich auf diesen USA-Touren gelernt habe, ist, und das, also es war auch mit, also Glass ist auch lustig damals, man spielt in den USA, ist diese Klasseneinteilung nicht so. Das ist also zumindest zu der Zeit. Also ich kann jetzt nur von der Zeit reden. Also mir ist aufgefallen, dass du in den USA mit Bands zusammenspielst in einem DIY-Setting. Also du, ich weiß noch, die allererste Show, wie war denn das? Das war in irgendeinem Community Center. Wir haben gespielt und der Klassiker, also du hast eine Show und dann heißt es, es sind 5 Bands auf dem Flyer, aber es sind 10 erschienen. Und das muss jetzt alles funktionieren. Und da weiß ich noch, da haben so eine schwedische Band, ich weiß nicht mehr, die waren, aber die sind hier ziemlich groß gewesen. Fällt mir bestimmt gleich wieder ein. Auf jeden Fall, diese schwedische Band Shook Ones, Revelation Records, Graf Orlok, Komado und wir waren noch übrig und hatten eine Stunde zur Verfügung. Und das sollte jetzt also funktionieren. Und wir waren so, ja, wie sollen das gehen? Ja, also, und dann waren die aber so pfiffig und haben gesagt, ja, wir haben doch alle unsere Backlines dabei, auch ein Unterschied zu hier, ne? Also alle haben alles immer dabei. Und dann haben die halt einfach auf dem Boden, haben wir drei Sets aufgebaut. Also ja. Du hast drei verschiedene Sets und dann ging's los. Ihr spielt, die europäischen Bands kriegen 25 Minuten. Also irgendwie zusammen, ich weiß nicht mehr, wie es ging mit der Zeit, auf jeden Fall durften wir am längsten spielen. Und dann haben halt die anderen drei Bands so in so einem Zack-Zack-Zack-Rhythmus haben wir halt quasi so die Sets umgebaut und getauscht und dann konnten aber doch alle in dieser Stunde spielen irgendwie. Und da war das so, okay, alles klar, die machen das irgendwie alle, auch diese großen Bands, die haben jetzt hier nicht wie hier so einen Tourmanager und so einen Booker dabei oder so, sondern die sind dann eher so, die machen das selber. Später habe ich das dann mit Have Heart zum Beispiel auch gehabt, dass die in den USA das selber machen. Make Do and Mend waren auch so eine Band, die machen das irgendwie alle selber. Dann, also wir haben hier in Gilman Street auch gespielt, da waren auch so eine größere Hardcore-Band, die ich nicht kannte, aber die mega groß waren anscheinend. Weiß nicht mehr, wie sie hießen. Die haben dann auch irgendwie da selber gespielt und dann triffst du halt diese ganzen Leute, so den Rancid-Bassisten, so halt irgendwie so. Und die sind aber irgendwie alle die sind alle so verwurzelt im, also dieser DIY-Gedanke, der ist da irgendwie viel, viel, viel stärker. Und wenn du dann zurückgekommen bist, also es war, bei Glasses war es ein Running Gag, das weiß ich noch, dass wir dann immer so gesagt haben, wenn du jetzt mit denen hier spielst und wenn wir dann zurückkommen, stehen die dem irgendwo groß auf einem Poster, diese Bands mit irgendwie Booking, Schniebida, Schnubidu und Tourmanager und Ticketpreise für sonst was und so. Und wenn du dann diese Bands kennst und dann fragt man ja auch irgendwann mal so, ne, also mit zur damaligen Zeit hatte ich das mit Touche Amore zum Beispiel so. Dann fragst du halt auch so, da fragt uns halt jemand und dann sagen wir ja oder nein. Und ne, also so, und erstmal stellt sich das so dar, jemand fragt dich und sagt, ja, ey, habt ihr nicht Bock rüberzukommen? Wir bieten euch das und das an. Und so. Aber die verstehen dann ja meistens so dann die Strukturen nicht, wie das dann hier funktioniert. Und ich empfand das damals immer als eine super starke Zweiklassengesellschaft. Du hast halt diese Premium-Bands, die alle mit so Tourpostern fahren und Booker und Merch und sowas halt irgendwie haben. Und dann hast du so diese DIY-Bands und das läuft parallel zueinander. Und in den USA habe ich irgendwie immer, wenn ich da war, auch privat gemerkt, nee, da kommen aber an einem Abend diese Sachen alle zusammen und das versteht sich halt irgendwie auch. Und das war so eine, also diese Business-Sache hast du natürlich auch, aber dieses Großsein fand ich dann immer so interessant, ne? Also, dass das so hier völlig getrennt aneinander herging, so. Und diese Bands das in den USA eher selber gemacht haben. Also, ihr Booking auch oder so. Meinetwegen auch professionell, aber sie haben es selber gemacht.
Du hast jetzt im Zusammenhang mit dem DIY-Gedanken und den USA-Touren schon zweimal Glasses angesprochen, dann würden wir auch gerne dazu überleiten direkt. Was ich so ein bisschen, die Frage kommt eigentlich von Jobs, aber ich finde sie, ich habe sie gelesen.
Trotzdem gedacht, gut, oder was?
Nein, ich finde sie nicht trotzdem gut, aber ich finde, sie ist total valide an dieser Stelle nachzufragen, weil es war auch mein Eindruck, dass die Band eigentlich noch gar nicht so, also ihr seid zusammengekommen und schon hattet ihr so viel Vorschussliebe. Alle wollten euch irgendwie, ihr wart schon Everybody's Darling, bevor irgendwer auch nur einen Ton von euch gehört hat. Also habe ich genauso empfunden und dachte ich so, ja, voll, voll gute Frage, weil was meinst du, wie kam das, dass das so ist? Ich hab's genau.
Die Frage ist, wie das.
Ja, genau. Was denkst du, was ist?
Oder vielleicht hast du es ja auch gar nicht so empfunden.
Ja.
Also der Hergang, ich hatte, weil Sam und Benny ja schon da waren und so, ist es halt auch, also es wurde ja schon quasi so ein bisschen darüber geredet. Also meine Perspektive da ist quasi ich fand Perfect Express mega cool und wollte einfach immer mal mit Rocco zusammen Musik machen. So, übrigens, Perfect Express kann man nicht oft genug sagen.
War eine sehr gute Band, auf jeden Fall.
Muss. Also wirklich schade und ja, ganz wichtig. Auf jeden Fall, also ich fand den einfach mega krass und wir waren super sympathisch, auch heute noch, haben wir heute noch geschrieben und so. Wir verstehen uns sehr, sehr gut und es gab ein Konzert, Perfect Express Trainwreck in Bielefeld und da haben Rock und ich gesagt, hier komm, wir müssen das doch mal machen, wir machen doch mal Musik und wen könnte man denn nehmen und dann warf Rocco Benny ins Spiel und dann war dieses, oh, da hat er auch eine Brille und so, ne, und dann ging es also relativ zügig auch mit den Namen und so weiter und dann kam Sam dann halt irgendwann ins Spiel und das ging alles sau schnell, also es so schnell, dass ich noch weiß, dass wir uns zur ersten Probe getroffen haben. In der ersten Probe haben irgendwie drei Lieder gespielt und dann gab's diese wie wir jetzt neulich feststellten, der Klose scheint das ja auch mit anderen Leuten so gemacht zu haben, dass er dann, also wenn man dann, also weil Ralf das neulich im Podcast auch erzählte, dass das bei denen so ähnlich lief. Also ne, von wegen, ja, wer spielt denn damit? Ja, der und der.
Ich mach die Platte.
Ne, so, das war dann halt so, ah krass, das weiß ich noch, das war so ein Anruf auf der Probe und wir hatten gerade Song Nummer 2 fertig. So, also ne, das war so, also und wir hatten ja immer diesen Modus, wir treffen uns am Wochenende, schließen uns ein. Also es war so freitags oder donnerstags anreisen und sonntags wieder zurück und in der Zeit nichts anderes außer Proben und dann bei Benny Pizza essen oder so. Also das war so das Ding, ne? Also in Göttingen war das meistens, dann irgendwann noch in Gießen, manchmal in Aachen. Und dann haben wir das aber so schnell gemacht, dann dachte ich, okay, das Rezept, was wir in Anführungsstrichen mit Trainwreck hatten, dieses, du nimmst eine Platte auf, bevor du das erste Mal spielst, damit du halt einfach schon was hast und so, die so das ein bisschen abkürzen kannst und so weiter. Das haben wir dann auch gemacht und waren, ich weiß noch, wie wir da im Studio, das war in Eisenberg, standen und wir hatten bis zu dem Moment noch nie Sam singen hören, so richtig. Und ich weiß noch, wir hatten dann die Tracks alle fertig und dann steht sie da und brüllt diese Sachen da ein und wir waren so, okay, krass. Also das war so, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, ne? Also dass so heftig wird irgendwie, also für uns quasi. Und dann haben wir die erste Show gespielt und in Aachen, so auch unterm Radar. Und da fühlte sich das zwar gut an, aber noch so, okay, wir müssen noch so ein bisschen, das ist noch nicht alles so ganz warm, wir müssen das noch ein bisschen so hinkriegen. Und dann ging das aber irgendwie los. Ich glaube, Benny hatte das gesagt mit dem, dass du bei MySpace dem Play-Counter zugucken konntest. Und das, da waren wir alle total überrascht, weil das haben wir selber nicht verstanden, so. Jetzt sagen natürlich Leute, ja, okay, ja, natürlich, war doch klar oder so. Nee, ich finde, solche Sachen sind überhaupt nicht klar, weil das halt auch immer so Wahrnehmungssachen sind und so. Das war also nicht geplant. Wir dachten schon so, okay, wenn man so diese Ex-Bands hat, dass das vielleicht schon ein bisschen einfach ist, 2-3 Konzerte zu kriegen oder sowas halt, ne? Aber tatsächlich war das dann auch so, dass du da natürlich doch schon so einen Druck hast, ne? Also irgendwann merkte man so, jetzt wollen die Leute aber auch was, wollen die auch was und so. Und das war ganz kurz auf dieser ersten Tour, merkte man das in den ersten 2 Konzerten so, da ist eine hohe Erwartungshaltung so, also wurde von uns gefühlt so ein bisschen, der wir auch so entsprechen wollten, aber das haben wir dann. Also ich weiß nicht, ob wir es geschafft haben, aber für uns haben wir es, glaube ich, geschafft. So, also wir waren da zufrieden. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob die Frage damit
beantwortet. Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Ihr habt Glasses auch nie offiziell, also ihr seid immer noch existent, ne? Ihr seid nicht, ihr kommt da nochmal was?
Wissen wir nicht. Immer mal, also es gab, glaube ich, noch ein paar private andere Begebenheiten und so, die jetzt nochmal quasi das Ganze neu gemischt haben oder so. Aber also in der Corona-Zeit haben wir ja diese 2 Songs aufgenommen und da war sehr, sehr viel Kontakt auch und es hat auch richtig sich wieder richtig gut angefühlt. Also von meiner Seite halt auch auf jeden Fall, ich glaube bei den anderen auch. Und Rocco und ich haben neulich auch zusammen mit unseren beiden neuen Bands gespielt zusammen und da sprachen wir dann eben auch nochmal drüber und so und es ist halt so, ja, wer weiß, also es ist einfach, die Zeit muss passen, es ist diese Distanz in die USA, ist natürlich nicht so einfach und wir haben mittlerweile auch alle andere Leben als damals so, ne? Das ist also nicht mehr so einfach, aber es kommen immer mal wieder Anfragen, wo man auch ist, krass, okay, ja, mal gucken, ne, also vielleicht ergibt sich was. Also ich glaube, das halten sich alle gerade so ein bisschen offen, aber kann ich jetzt gerade gar nicht sagen. Also die Lust besteht, glaube ich, bei allen, aber es ist eben das Zeitproblem und eben die Infrastruktur, die wir damals hatten. Also es gibt einen Proberaum, alle haben Instrumente zur Verfügung und sie auch da, wo alle schnell hin können. Das ist noch so ein bisschen so ein Ding. Das ist aber nicht unmöglich, das zu klären.
Ja, vielleicht eine kurze Nachfrage noch zu Glasses. Mhm. Also eher eine Ausnahme, ne, dass wir jetzt sozusagen die dritte Person einer ja. Band bist, so. Aber wie war das für dich sozusagen auch nochmal aus deren Perspektive jeweils, also von Sam und Benny, was über die Band zu hören? Hast du da irgendwie auch so neue Sachen gehabt, wo du sagst, ja, okay, das sehe ich ganz anders, oder irgendwas, wo du sagst, weiß ich nicht, Sachen, die du vielleicht gar nicht gewusst hast oder sowas?
Nee, eigentlich nicht. Also wir haben ja auch immer sehr viel miteinander und über Sachen gesprochen, so. Das, was da war, also jeder hat
oder Sachen, wo du sagst, oder irgendwas, wo du sagst, ey, warum haben die eigentlich das nicht erzählt? Das ist eigentlich die beste Glasses-Story oder sowas.
Ach, ich weiß nicht.
Sam mussten wir ja leider auf diesen Heiratsantrag ansprechen.
Ja,
das war mir sehr unangenehm, aber es hilft ja nichts, ne?
Ja, aber das ist tatsächlich, das haben ja ganz viele Leute immer gefragt. Und das ist ja auch das wirklich echt verrückte Missverständnis gewesen, so halt irgendwie, ne? Also weil das auch so viele Leute auch jahrelang danach noch gefragt haben, was da jetzt genau war, aber eigentlich alles ja relativ klar war, so ein bisschen so, ja, also nee, also das ist einfach wäre jetzt nicht, also du merkst schon, dass jeder so eine leicht andere Wahrnehmung von bestimmten Sachen hat, aber das war alles innerhalb von einem Rahmen, wo ich merkte, ah ja, cool, nee, okay, so gesehen, habe ich jetzt nicht genauso, aber so ähnlich. Also es ist nichts, wo ich jetzt dachte, okay, nee, gar nicht oder so.
Sure. Dann.
Weiter. Also next Band, sage ich.
Genau, dadurch, dass wir das schon viel über Glasses gesprochen haben, auch schon zu anderen. Nee, aber es ist ja vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, ne? Also weil wir waren jetzt so, es war jetzt alles so ein bisschen Screamo, Hardcore-iger, Postcore-iger. Und also Tidal Sleep ist dann schon ein bisschen anders gefühlt. Es wird ein bisschen softer. Vorsichtig formuliert.
Genau. Also, wenn man es ganz genau nimmt, ist ja davor noch Knife Fight, die ja ganz woanders sind, so ein bisschen
das
so.
Kommt, aber, lass uns erst Knife Fight
machen. Bei uns in der Chronologie später.
Ich hab's später eingeordnet.
Okay, dann lassen
wir Softer. Lachen wir Teil des
Spiels. Nee, wie ihr möchtet. Genau. Ja.
Okay, wie kam's zu der Band?
Ich sitze mit Benny im Auto und es läuft eine Band und ich sag, was ist denn das? Voll gut. Und dann sagt er, ja, hier ist die neue Band hier von den Man the Change Leuten und so, Tidal Sleep heißen die. Und ich so, echt, oh, ist ja ganz gut schon, ne? So, ja, nee, ist mega gut, voll gut, ne? Das war das erste Mal wahrnehmen. Dann haben wir irgendwo zusammen gespielt, eine der ersten Shows von denen auch zu dem Zeitpunkt noch, und wir kannten uns, weil, also es gab diese Band Man the Change, aus denen Tidal Sleep unter anderem hervorgegangen ist, und ich kannte den damaligen Gitarristen, den Olli, durch Ambrose. Es war auch so eine Emo-Band aus auf Defiance Records. Quasi auch lange Jahre nichts voneinander gehört, und plötzlich taucht er wieder auf und es gibt halt diese Band. Und dann haben die in Aachen auf der ersten Fjord-Show, glaube ich sogar, oder einer der ersten Fjord-Shows gespielt. Und ich war begeistert von der Band, und zwar aus dem Grund, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, total zu verstehen, was da passiert. Also das war so ganz komisch. Also es war so ein absolutes, beim Spielen merke ich, Alter, krass, und da würde ich das und dann so und dann, also irgendwie war das so eine Wahrnehmung, keine Ahnung, dass ich merkte, okay, ich verstehe, was da passiert, und finde das irgendwie krass. Und dann habe ich mich mit dem Olli damals, also dem anderen Gitarristen, dann darüber unterhalten. Der ganzen Abend war so ein, alles ist irgendwie, passt das so, also, ne, und dann hieß es irgendwann mal so, ja, wir haben ja eben dieses, wir haben nur einen Gitarristen und manchmal spielen wir mehr als nur eine Gitarre auf, so, da bräuchten wir schon mehr, und dann meinte ich, ja, ach, ich könnte ja mal, ne, also so,
Die Band kommt ja ursprünglich aus Mannheim, ne?
Genau.
Aachen-Mannheim ist jetzt aber auch nicht 10 Minuten nee. Fahrrad entfernt.
Nee, ziemlich genau 2,5 oder 3 Stunden. Okay. Einer der letzten Gitarristen bei Trainwreck oder der dritte Gitarrist, je nachdem, wie man es nennt, der Micha, der war ja eben auch aus Mannheim und so weiter. Also genau, das also war mir schon bekannt. Und ja, aber das war, also nö, da war ich halt einfach, passte die Connection.
Fan auch erstmal.
Ja, nee, ja, also voll. Also ich fand die richtig gut. So, also das war für mich. Und dann an dem Abend waren wir uns, also wir kannten uns ja schon so, aber wir waren uns zudem noch sehr sympathisch. Mhm. Aber irgendwie dann haben die ihre Tour da weitergemacht und so weiter. Die waren da mit Xerxes unterwegs. Also das war auch eine längere Tour. Und ich wohnte aber schon in Leipzig da. Ja, okay. Ich habe hier gewohnt, aber bin dann immer nach Aachen nochmal zurückgefahren, weil der Job so war, dass ich da quasi meinen ganzen, also ich hatte eine Stelle dann schon, glaube ich, zu der Zeit. Nee, habe ich nicht. Nee, es war noch so, dass ich einfach sehr viel am Stück abarbeiten konnte. Ich habe mich in Aachen ganz oft so 2 Monate komplett von allem verabschiedet und habe einfach Stunden geschrubbt, hatte dann quasi genug Geld für 4 Monate oder so und konnte dann, also dadurch eben wieder 2 Monate was anderes machen und so. Mhm. Und ich kriegte dann halt irgendwann einen Anruf, lustigerweise von Olli, der meinte, ja, also ob wir nochmal zusammen Musik machen könnten. Und ich dachte, es ging um Tidal Sleep, aber bei ihm ging es um eine neue Band. Und dann meinte ich so, ja, noch eine neue Band, das ist schwierig und so. Und kurze Zeit später rief dann Thomas von Tidal Sleep an und meinte, ja, wir brauchten quasi eine Aushilfe für eine Tour und ob ich Lust hätte, das zu machen. Und dann meinte ich auch, ja, okay, warum nicht? Können wir machen. Und dann hieß es, ja, wir haben halt noch so einen anderen zweiten Gitarristen und dann, ach, okay, gut, also dass ihr seid da getrennte Wege gegangen und also das ist jetzt auch so ab da, ne? Also es war wohl menschlich ein bisschen kompliziert, das zusammenzubringen, und dann haben sich die Seiten gegenseitig entschieden, sich zu trennen, sozusagen. Und ja, dann blieb eben dieses Loch übrig und dann hieß es halt, ob ich da also quasi mitmachen könnte, und sie hätten noch jemand anders gefragt, auch einen alten Kumpel, und ob ich mir quasi jetzt hier die Sachen alle draufziehen könnte. Es gäbe jetzt keine Tabs und nix und so, nur wie die Gitarren gestimmt sind, und ob ich in der Lage wäre, das zu machen. Und dann habe ich das gemacht, und das Problem ist, dass auf der Platte halt nicht nur eine Gitarre drauf ist, sondern 2 oder manchmal an ein paar Stellen sogar 3, und dass man dann eben gucken musste, wo
wer spielt was
mache ich denn jetzt, ne? Oder was spielt die potenziell andere Person? Und dann haben wir uns zu einem sehr langen Probewochenende verabredet, und ich weiß noch, dass wir, das war, also man kommt an, man kennt sich ja schon so ein bisschen, aber man hat halt irgendwie noch nie Musik miteinander so richtig gemacht. Und dann war auch diese Frage im Raum, ja, aber jetzt müssen wir doch hier diese Songs spielen, und wer spielt denn jetzt was? Und dann hieß es, ach, spielen wir einfach mal und gucken mal, wie es kommt. Und dann war also gefühlt 2x Set spielen, und dann war so, ja, gehen wir essen. Also es war so ein krass. Also irgendwie, das hat super krass connected. Also das war wirklich verrückt. Also dass das sich einfach so ergeben hat, wie es war. Und ich fühlte mich pudelwohl und alle anscheinend auch. Und dann war diese Tour, und dann auf der Tour war, ja, wir verstehen uns ja auch die restlichen, also die anderen 23 Stunden, die wir dann miteinander pro Tag rumhängen, verstehen wir uns auch ganz gut und so. Und dann war irgendwann, nee, komm, dann machen wir das jetzt. Und dann,
was hat sich bei der Band für dich anders angefühlt als bei den anderen?
Die sind ruhiger.
Okay.
Also einfach alle ruhiger.
Also kein Benny dabei, keine Frage.
Ja, genau. Ja. Genau. Ja, das stimmt. Nee, aber insgesamt, also auch, also ich bin ja auch laut, ne? Und so. Also das, ruhiger, besonders, so ein bisschen weniger aus dem Bauch raus, so ein bisschen, und aber auch so, was ich sehr, sehr angenehm fand, keine Flausen, keine, also kein keinen Blödsinn im Kopf irgendwie. Alle so, nö, ich mach das jetzt, weil ich da Lust drauf hab. Ich hab schon super viel gesehen und nö, wir machen das jetzt, weil das gerade alles passt und wir machen das, was geht. Und da, das war, also war ja quasi in anderen Bands auch so, wir machen das, was geht und gucken, dass es uns allen gut dabei geht und so und schauen einfach, was passiert und entdecken das jetzt so ein bisschen so zusammen. Und das war die ganze Teil ist die Zeit auch genau der Spirit, so ein bisschen. Und das, also ein sehr, 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 sehr angenehmes Menschengefüge. Wir haben sehr viel Zeit, also wir waren ja auch sehr lange unterwegs, also die längste Tour war, glaube ich, auch mal 4 Wochen oder so. Das ist halt einfach, das, also, da kommt man zurück und sagt, ach, schade. Ne? Also, manchmal kommt man zurück und sagt, oh, jetzt,
endlich. Kurz, ja. Ne? Also, ne?
Mal kurz Pause, Tag oder so, ne? Also, aber da, nee, so.
Das, ich finde, man hört das tatsächlich. Also bei ihr, also natürlich, ich meine, das Genre ist jetzt auch ein anderes als bei Trainwreck oder Glasses. Also weniger Bombast, den gibt's schon auch, aber es gibt halt auch viele so Momente, wo die Musik auch so ein bisschen privater wirkt. Und glaube ich, naja, jeder so ein bisschen, also ich glaube, man hört einfach deutlicher die einzelnen Instrumente auch raus. Und meine Frage ist, was ist dir in so einem Kontext eigentlich lieber? Weil ich mir vorstellen kann, in so einem Krachgefüge kann man sich besser verstecken. Bei Tidal Sleep, glaube ich, gucken die Leute anders.
Also das stimmt, genau. Also bei Krach kann man sich wirklich gut verstecken. Bei Tidal Sleep musste man schon aufpassen. Also auch auf, wir haben ja auch andere Shows gespielt, also wo man schon so auf größeren Bühnen war und da auch man Fehler schneller mitkriegt und so. Ja, aber das also war, das hat sich halt einfach passend angefühlt. Also und auch in der Zeit war es genau das, was ich auch irgendwie so, das war so eine Komponente, also bei Tidal Sleep ist der, also wie lustigerweise bei, glaube ich, Trainwreck auch, Envy, die japanische Band Envy, sehr großer gemeinsamer Nenner irgendwie. Und das ist so eine Variante, eine Komponente, die man da so mit abdecken konnte, so in meinem, was ich so im Kopf habe, was man so was raus muss, keine Ahnung.
Ja. Was raus muss, ist wieder ein sehr schönes Schlusswort. Wir kommen jetzt in deiner Chronologie zurück zu Knifefall. Weil das muss ja auch irgendwie raus und das ist ja nochmal was ganz anderes.
Ja, Knifefall war
es. Du bist ja sogar eine Geige.
Genau, ja, genau. Ja, Knifefall. Ist mein damaliger Mitbewohner in Aachen. Wir haben zusammen also eine WG gehabt und wir haben sehr viele Konzerte zusammen veranstaltet und zwar in unterschiedlichen Genres und über diese unterschiedlichen Genres, also eher so aus dem klassischen Punk oder Folk-Punk oder generell Singer-Songwriter, also ich sage jetzt ganz bewusst Folk und nicht Country, also wirklich aus einem ganz anderen Kontext, also 0,000% Yeeha dabei, also weil das sehr schnell so kommt, sondern eher aus dem Bereich eben so, ja, Punk, wie er vielleicht war, bevor es eine Steckdose gab, also quasi, also so sozusagen, man hat Instrumente und versucht etwas, ein Statement zu geben. Und das hat mir das Ganze so ein bisschen näher gebracht und wir haben in regelmäßigen Abständen bei uns in der WG MusikerInnen gehabt, die dann halt einfach sitzen und was gespielt haben. Und er hat halt ganz viele Instrumente bei sich in seinem Zimmer gehabt und so. Und irgendwann kam es dann dazu, dass er dann mit einem anderen Kumpel von uns, Ben, Knifefall gegründet hat. Und dann irgendwann fragte die mich halt auch, ob ich mal Lust hätte, ein Wochenende mitzuspielen und so. Und dann habe ich dafür mir dann extra ein Banjo gekauft und habe dann quasi damit angefangen. Ja,
also ist das eigentlich schwer, Banjo zu lernen, wenn man Gitarre spielt?
Unterschiedlich.
Schon ganz anders,
also,
oder?
Ja, also es kommt darauf an, was du spielen möchtest. Also weil es gibt halt dieses, was man immer sieht in den Medien. Also Stichwort Mumford & Sons damals zu dem Zeitpunkt. So, da hat sich auch, habe ich auch gemerkt, der Typ hat wahrscheinlich auch über die Jahre so dann doch das Instrument gelernt. Also weil es fing an mit, man spielt es wie eine Gitarre und irgendwann merkt man, es ist ganz anders, die Musik funktioniert irgendwie auch ganz anders und ich habe mich da auch sehr, sehr, sehr rein gefuchst, quasi, das ist also einfach eine andere andere Richtung, aber ich finde die punkigste Band, in der ich gespielt habe, also oder spiele, je nachdem, wie man es diskutiert, weil
warum?
Es hatte alle Elemente, die mich auch gefreut haben. Zum Beispiel, wenn du mit irgendwelchen Krachbands, also es gab öfters mal das Szenario, dass wir mit Trainwreck oder so irgendwo spielten, die ungläubigen Gesichter, die man dann erntet, also die sagen, was macht er denn da jetzt? So, ne, also das, was ist das denn? So, ne, also das gibt's halt ganz viel, also du kriegst ein sehr direktes Feedback zu dem, was du da tust, also entweder in Form von, du schaffst es, also wir haben ja auf so einem Festival mal gespielt und da haben wir uns geweigert, auf der Bühne zu spielen, sondern haben uns vor die Bühne gestellt und haben festgestellt, dass wir mit dem, was wir da machen, offensichtlich den Raum leise machen. Also und also wo du merkst, Leute hören tatsächlich zu. Also das war so eine sehr krasse Wahrnehmung. Oder ja, du erntest halt dieses, naja, das ist ein bisschen komisch, was er da tut. So halt irgendwie, das fand ich sehr interessant. Parallel aber auch, die Leute hören mehr auf Texte in der Musik. Das heißt, du kriegst auch viel mehr Feedback zu dem, was du da singst und was du da jetzt damit meinst und so. Und wir haben als Probe, auch um uns abzuhärten, also das muss man auch so ein bisschen so sagen, haben wir tatsächlich sehr viel am Bahnhof Ehrenfeld in Köln damals, weil da so der Schnittpunkt der Band war, uns einfach an den Bahnhof gestellt und da geprobt, also das Set geprobt. Und da kriegst du alles an Reaktionen, was du dir vorstellen kannst. Also Leute, die stehen bleiben, es total toll finden, die irgendwie Plattenverträge in Anführungsstrichen anbieten, Leute, die spucken, Leute, die so genervt an dir vorbeigehen, Leute, die dir während du spielst.
Wahrscheinlich auch.
Geld auch, ja, aber ja. Also Leute, die dir während du spielst erzählen, wie du es richtig spielen sollst. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr witzig. Also schon alles so durcheinander. Ja, und tatsächlich Geld. Also wir haben uns dadurch, also da gab ja noch kein Deutschland-Ticket und so, da haben wir uns zu der Zeit halt eben immer die Zugfahrten und die Proben und so finanziert.
Aber
und auf Tour eben auch in der Fußgängerzone einfach hinstellen und spielen. Also das ist halt auch sehr.
Aber das ist, da braucht man doch im Zweifelsfall immer Genehmigungen für.
Nicht in jeder Stadt, also das kann man dann immer in Erfahrung bringen, also in welchen Städten das dann
aber geht. Aber am Bahnhof Ehrenfeld
nicht? Nee, tatsächlich nicht. Also 2010, 11, 12 nicht, nee. In cool. Aachen aber wiederum schon zu der Zeit. Da musstest du dann halt immer beim Ordnungsamt anfragen und dann kriegst du irgendwie so eine Genehmigung.
Platz zugewiesen wahrscheinlich
genau,
auch.
Manchmal muss man was dafür bezahlen. Dann gibt's so Modelle, wo du quasi die alle 10 Minuten wechseln musst, also den Standort wechseln musst und so. Also gibt's so verschiedene Kombinationen. Das kann man. Aber auf Tour haben wir dann quasi das immer gegoogelt und dann immer geguckt, wie ist es da und da und so und dann haben wir uns quasi zu der Show am Abend manchmal noch irgendwo in welche Fußgängerzonen gestellt und so.
Und in welcher Stadt war das am allergeilsten?
In der Fußgängerzone, also weiß ich jetzt gerade gar nicht so. Also das haben wir nicht so wahnsinnig oft gemacht, aber eben dieses Proben am Bahnhof Ehrenfeld sehr, sehr häufig so.
Das wäre echt gut, aber
auf jeden Fall. Aachen haben wir auch mal gespielt. Nee. Ach, eigentlich ist das, also es ist halt, ja, es ist halt cool, weil also du hast Leute, die das dann total interessiert und da zugucken und so und dann halt eben andere, die es halt überhaupt nicht interessiert, auch weggehen oder so oder eben halt dieses verächtliche, was machen die denn da? Also halt das, aber irgendwie fand ich das geil oder so, ne? Und ja. Du kannst halt überall spielen. Das ist halt so, das und du hast halt nicht diese ganzen Verstärker. Du kannst dich nicht hinter der Lautstärke verstecken. Das ist halt auch so eine Sache. Du musst halt mit dem, was du da hast, überzeugen im Sinne von das irgendwie hinkriegen. Da gibt's auch Konstellationen, wo das total in die Hose geht. Also wir haben mal in Amsterdam in so einem Restaurant gespielt. Der Mensch dachte, es wäre eine gute Idee. Er steckt uns in ein Restaurant zusammen mit noch einem anderen Singer-Songwriter-Typen. Ja, wir meinten auch so, Entschuldigung, aber die Leute wollen doch hier essen. Also wenn wir jetzt hier spielen dann, und wir die voll plärren, also das wird doch nichts. Nee, it's a super, no. Ja, also dann wieder, okay, gut, alles klar. Dann ist halt der Erste vor uns, der ist total untergegangen und wir hatten so als Anfang im Set immer von Chumbawamba The Day the Nazi Died quasi so ein A Cappella Ding, was quasi immer so ein dazu da war, quasi die Aufmerksamkeit zu bekommen, dass man quasi so hör, was hört, der singt immer oder so. Also dass automatisch du das da so ein bisschen denken konntest, aber genau an dem Abend hat das null funktioniert. Alle wollten natürlich essen und wollten in Ruhe gelassen werden. Und dann haben wir 3 Songs gespielt und den Rest gefeiert.
Aber die Band gibt's offiziell noch?
Ja, also da gibt's halt auch eben diese familiären Geschichten, die sich da so überall ergeben haben. Und in hier und da treffen wir uns nicht alle zusammen, aber immer mal wieder in Konstellationen und machen Musik zusammen und haben auch Lust. Aber
und wann war das letzte echte Konzert? Oder auch Fußgängerzone zählt auch als echtes
Konzert.
Weiß
es jetzt, ja, ich weiß es jetzt gerade gar nicht so richtig. Es müsste zwar auch 2016, 17 irgendwo da gewesen sein. Okay. Genau. Mhm. Vielleicht sogar 18, ich weiß gerade nicht.
Okay.
Mhm. So. Letzte Band, oder?
Ja, letzte Band, dann ja. Haben wir noch ein bisschen Zeit für vernünftige Sachen.
Wir sind in der Gegenwart angekommen und damit bei Gift. Mhm. Eine Band, die nur an einem Ort wohnt, oder?
Ja, wenn ich das ist verrückt. Verrückt, ja, genau.
Die einzige Band, oder? Bei allen anderen hatte ich immer das Gefühl, ja. Die waren verteilt, also, oder?
Yves war an einem Ort, Trainwreck am Anfang nur Aachen und Bochum, dann aber auch Aachen, Berlin, Bochum, sonst wo, Mannheim und so. Titlesleep war Berlin, München, Mannheim und was Karlsruhe. Genau, und Glasses eben auch Göttingen, je nachdem, wo Rocco gewohnt hat, Jena, Eisenberg und Gießen und Aachen, genau.
Ja, aber jetzt alle an einem Ort, alle in Leipzig. Mhm. Was ist sonst so anders an Gift?
Sag du es mir.
Nö.
Ich glaube, dass anderste könnte sein, dass wir keine Schlagzeugperson haben, wenn du darauf anspielst als Frage so quasi.
Also ist das aus der Not entstanden?
Es gab jemanden und das, was wir heute Abend schon mehrfach hatten, das Menschliche hat nicht funktioniert. Mhm. Man musste sich trennen und danach gab es irgendwie keine adäquate Ersatzform oder wo die Komponenten alle, oder doch, es gab eine Option, aber da kamen andere Dinge noch mit ins Spiel. Und also da gab es eben, ja, ging es nicht. Und wir hatten noch mit der alten Person vorher am Februar 2020 die erste Show gespielt und danach kam Corona und dann hat sich das irgendwie alles so aufgelöst und dann in dem Prozess eben auch diese Trennung und so weiter und so weiter. Und irgendwann standen wir im Proberaum und waren, ja, okay, was machen wir jetzt? Und ich hatte dann gesagt, ja, ich kann mal Schlagzeug programmieren, um Leuten zu zeigen, was wir da gerne möchten. So, ne? Mhm. Also oder wie wir uns das vorstellen. Das habe ich dann auch gemacht und daraus ist dann irgendwann entstanden, ey, ich habe mal wieder Bock, laut zu machen, sollen wir einfach in den Proberaum gehen? Und dann haben wir einfach dann zu den Tracks gespielt. Und daraus ist dann irgendwann geworden, eigentlich fühlt sich das alles richtig an und gut und nicht komisch und so. Sollen wir nicht mal eine Show spielen, um zu schauen, ob das so klappt? Dann haben wir eine Show gespielt, haben gesehen, es klappt so, also für uns. Und seitdem Platte rausgebracht, jetzt dieses Jahr einige Konzerte gespielt, mehr als gedacht auch. Und ja, lass uns mal gucken, was so kommt.
Wirkt jetzt von außen im Vergleich natürlich auch gerade zu der Zeit, dass du so wahnsinnig aktiv gewesen bist, wie eine Band, die ja existiert, aber nicht so viel macht und auch vielleicht gar nicht so Ambitionen hat zu sagen, wir machen jetzt nochmal 2-3 Wochen Tour, was vielleicht auch tatsächlich im Alter ja auch gar nicht mehr so easy möglich ist. Also du bist auch für ein Kind verantwortlich und so, ne?
Genau. Ja, das schon länger so, aber das war jetzt auch nie, also das war auch, spielt immer mit und man muss das ja alles in einen Topf werfen und schauen, dass alles passt und alle Strukturen dahinter auch funktionieren und alle mitmachen, ne, und so. Und deswegen sage ich auch immer, dass ich sehr dankbar bin, dass ich das alles so machen konnte bis jetzt, wie es lief. Und hier ist es also jetzt, alle haben recht wenig Zeit und sind stark eingebunden so ein bisschen und es war eigentlich auch, also mit Beginn gar nicht so geplant, so viel zu machen eigentlich, glaube ich.
Aber was heißt denn viel? Wie viele Konzerte gab es jetzt 2024 zum Beispiel?
Wir haben jetzt festgestellt, wir sind jetzt bei 30 oder 35 Konzerte oder irgendwie sowas, irgendwo in dem Spektrum. Wir spielen jetzt nächste Woche noch. Mhm. Also das ist schon mehr, als wir dachten.
Okay.
Also da war jetzt auch quasi die Platte war jetzt so, dass wir das jetzt gemacht haben, dass der Chris hier von The Charming Man Records war ja auch.
Noch neuer, ja, natürlich.
Genau, auch Folge hier bei euch gemacht und so. Auch langjähriger Teil des Deep Label Boss, deswegen.
Ne, richtig,
so,
ja.
Genau, und also der war so freundlich und hatte irgendwie Bock, das zu machen. Und dann haben wir uns gesagt, ja, also dann, also sollten wir aber auch was tun, ne? Also halt nicht nur, dass er die Platte rausbringt, sondern es auch was machen. Und ja, da haben wir das jetzt gemacht und es, also es macht sehr viel Spaß. Also es ist wieder dieses, ich hätte auch so nach Corona vielleicht gar nicht mehr so, so unbedingt jetzt gemusst, so diesen Drang. Also ich glaube, ich habe sehr viel, wir haben vielleicht heute Abend ja auch gesehen, Palette abgebildet, so ein bisschen. Mhm. Und
gibt's, wenn dich jetzt jemand dir oder euch als Band anbieten würde, ey, 3 Wochen US-Tour oder Japan oder whatever, würdest du sagen, mache ich?
Ich sofort, aber muss man halt eben immer gucken, wie es passt und wie es funktioniert und so. Ja, ich glaube die anderen auch, aber es muss passen. Also so wie ich die einschätze. Ja, also
gut. Ja, schon. Ja, genau. Ich würde dir jetzt gerne eine Frage stellen, die du schon mal vor 15 Jahren im Ox beantworten solltest.
What?
Okay. Ja, da wurdest du gefragt, total, eigentlich eine bescheuerte Frage, aber du hast damals darauf geantwortet und ich würde dich erst wissen, was du jetzt dazu antworten müsstest. Es war laut die Frage, wie siehst du die deutsche Szene im Moment?
What?
Ja.
Das war eine Frage?
Das war eine Frage. Was würdest du, wenn ich jetzt frage, wie würdest du die deutsche Szene umgehen? Na gut, also man muss es nicht so aussprechen, du weißt, was gemeint ist. Ja, wie siehst du die deutsche Szene im Moment?
Ah, das stimmt, da rollen sich die Zehennägel zusammen. Nee, das ist mir nicht mehr bewusst, dass ich sowas mal gefragt wurde. Interessant. Wie sehe ich das? Ich sehe gerade, was ich cool finde, ich hatte mir lange Zeit ein bisschen Sorgen gemacht, dass es vielleicht nicht weitergeht. Und zwar, ich meine nicht mich damit, sondern dass Menschen weiter sowas machen. Und ich sehe gerade, und das war auch Gespräch, wir spielten neulich in Köln mit Jaköpse. Und da waren das ja auch also auf, ach, Alter.
Ja.
Der Wahnsinn.
Ja, also wirklich Wahnsinn eigentlich.
Die haben alles niedergemäht an dem Abend. Es gibt jetzt diverse Leute, die anfangen zu lachen, wenn sie das hier hören. Also es war wirklich großartig. Also
ich kannte die immer nur vom Namen, habe einmal mit denen vor Ewigkeiten zusammengespielt und war auch mega begeistert.
Also wirklich, das war ein Fest. Und ich glaube, das fanden alle an dem Abend. Und das war total toll. Auf jeden Fall, da waren sehr viele Leute aus eben hier so Ex-Nasak, so alte, ne, also so von früher ganz viele Leute und so. Und alle waren sich einig, dass quasi gerade hier sehr junge Leute sehr aktiv sind. Also diese ganze Rhineline-Connection quasi. Mhm. Es gibt so diverse Bands aus dem Umfeld, auch ich kenne diese Namen alle nicht und so, aber merke, oh krass, da gibt's richtig viel. Line-up mit 20 Bands, die ich alle nicht kenne, aber die, da geht's tierisch ab und die feiern da die gesamte Rhineline quasi ihre Sachen so. Dann auch, du merkst, dass bei Shows gerade, dass die Regeln laufen, sind nicht mehr so wie früher. Also es ist auch für uns gerade nicht so ganz so einfach, Shows zu kriegen, weil so ein bisschen das Netzwerk der alten Menschen, die man so kannte, so ein bisschen weggebrochen ist. Dafür jetzt aber sehr viele junge Leute tatsächlich auch nachgerückt sind und eben die Dinge so machen, wie sie sie machen. Und das finde ich gerade total cool und auch also für mich so ein bisschen beruhigend, dass das quasi so, dass auch irgendwie weitergeht. Und nicht irgendwie jetzt nach Corona alles eingerissen ist und das war's. Also ich kriege aus den USA kriege ich auch mit, dass diese gesamte Screamo-Geschichte, dass das tierisch rumort, da gibt's sau viele Bands, die auch wirklich groß sind, auch so diese älteren Riegen hier, also gerade Page 99, Majority
Room und
so.
Die kommen auch alle wieder, ne?
Genau, die kommen wieder, aber bringen mit. Also das meine ich damit, ne? Also dass du quasi auch so diese Band Portrayal of Guilt und so weiter, so die haben das so mitgemacht, diese Slow Fire Pistol. Also es gibt da so ganz viele Bands quasi, die jetzt da auch irgendwie aktiv sind und hier der, also Jack von Komado und ich, wir also haben sehr regelmäßig immer noch Kontakt und der sagt mir auch, weil er gerade viele von diesen Bands auch aufnimmt. Und so, der sagt mir auch, ja, es ist halt ziemlich viel passiert gerade, super viele Shows und so. Und das finde ich ganz wichtig, dass das gibt. Also.
Die Antwort. Fairerweise muss man sagen, deine Antwort 2009 war auch nicht so ganz verkehrt. Willst du die hören?
Ja.
Also du hast gesagt, das ist eine sehr schwierige Frage, weil ich keine einheitliche Szene sehe. Es gibt immer Subszenen, zu denen ich oft nicht so viel Zugang habe. Diese Pluralität ist sicherlich gut und notwendig. Ich finde es nur sehr schräg, dass man versucht, unter den Oberbegriffen Screamo, Emo, Punk und Hardcore Menschen in eine Schublade zu stecken, die oft absolut gar nichts gemeinsam haben, außer vielleicht Buttons und Gitarrenmusik. Ich würde mich am ehesten noch zur DIY-Szene zählen, obwohl es da weniger um einen konkreten Sound geht, als vielmehr um die Einstellung zur Sache. Diese Szene hat meiner Meinung nach einen großen Aufwind, 2009, weil es auch über die modernen Kommunikationsmittel,
2009,
Social Media wahrscheinlich,
2010, the year, Screamo, yeah, broke. 2010 war das Jahr, ne? Also ich sag's nur,
du bist ein Prophet. Wesentlich einfacher ist, ein Netzwerk aufzubauen. Also die Antwort für die Frage voll okay, würde ich sagen. Ja, auch 2009 Fall. Schon.
Würde ich auch so sagen. Also die Frage ist tatsächlich komisch. Vielleicht war die Frage, das ist öfters mal bei so Interviews, dass du die Frage anders kriegst, als sie dann da steht, aber die Antwort dann, ne? Also da wäre ich auch, glaube ich, mit dem Deutschland-Ding drüber gestolpert. Naja, auf jeden Fall schon interessant. Nee, aber ja, das mit den Schubladen ist tatsächlich, weil du das eben ja auch meintest, ich glaube, bei dem DIY-Ding ist es wirklich die Schubladen, die musikalischen, die sind da nicht so die wichtigen, sondern es geht halt eher um das eben, ja, aus verschiedenen Dingen zusammenkommen und da was zusammen draus basteln. So,
ja, im Idealfall auf jeden Fall schon.
Unverändert, ne?
Ja.
Ich würde gern zwei Dinge aus dem DIY-Umfeld nochmal zur Sprache bringen. Mhm. Eins davon ist das Label. Nur ganz kurz, weil das war ja bei Anik auch schon mal kurz Thema. Mhm. Gab es für dich da so ein Highlight, was im Zusammenhang mit dem Label, also was war dein Highlight? Ich weiß, welches, also ich kann euch sagen, welches das von Anik war. Ich habe es extra nochmal nachgeholt.
Aha. Ich weiß ich nämlich nicht mehr jetzt.
Ach krass, ja, für mich definitiv eben die ein Teil dieser Höhenangst Eves Release Geschichte, das war für mich ganz ganz wichtig, ganz wichtige Zeit auch, also wirklich sehr, also Anik war auch da sehr sehr stark drin involviert in der gesamten Geschichte. Die erste Trainwreck war auch ganz ganz wichtig, auch der Prozess und wie schnell das alles gehen musste und so, und ja, eben ja, dieses in der Anfangskonstellation mit den vier Menschen auf Konzerte fahren und ja, also einfach Netzwerk aufbauen und so weiter. Später dann auch eben dieses wir hatten die Disray immer mit auf Tour und haben da drüber eben auch super viel getauscht und viel, ne, also kennengelernt und vielen Leuten, also ne, die Platten mitgenommen und dann populär, also weiterverkauft, ne, oder gesagt, hier, guck mal, die Band, bla, unbedingt und so, ne, also so dieses Netzwerk. Also du bist Teil einer ganzen Geschichte und alle sorgen dafür, dass alle weiterkommen, keine Ahnung, wie man das nennt.
Mhm. Ja, also DIY irgendwie auch.
Was hat denn Annika damals gesagt? Also
Annika hat tatsächlich, also so ziemlich über die Geschichte hinweg all das gesagt, was du jetzt auch gesagt hast, aber interessanterweise hat sie auch als allererstes gesagt, die Höhenflug.
Höhenangst.
Höhenangst.
Ja, ganz stimmt. Ja, das war super wichtig. Also das war schon, also Anik war sehr, sehr nah an dieser Band, ja.
Gut. Und um das tatsächlich auch dieses Thema nochmal ganz kurz aufzugreifen, und weil du es vorhin auch angekündigt, also weil wir auch vorhin das schon angekündigt hatten, die Winky Pedals. Müssen, also ich meine, ne?
Ja.
Wie kam es dazu, dass du deine eigenen Pedale gebaut hast, und wie ich gesehen habe, du hast auch schon welche in Serie produziert. Mhm.
Dieses Winky-Ding ist wirklich einfach ein Witz. Also das war, weil ich immer mit dem Augenzwinkere und so, und dann meinte halt Justin von Graf Orlock so, that one is Winky. So, und seitdem bin ich halt Winky, und dann war es halt immer Winky, Wink Dog sind so lauter Spitznamen für mich. Und daraus ist dann irgendwann diese Winky-Tours entstanden, weil ich einfach nur für Bands denen geholfen habe, Touren zu buchen. Und irgendwann war so, ja, ich hatte schon ziemlich lange angefangen, mich dafür zu interessieren, mein Equipment selbst zu reparieren, weil das halt sehr teuer ist alles, ne? Also, und man auch das Geld dann nicht hatte und so. Und habe dann festgestellt, dass man Verstärker und Pedale, wenn man das so ein bisschen versteht, dass das gar nicht so kompliziert ist für die meisten Sachen, die so anfallen. Und dann ging das irgendwann los mit Reparieren und irgendwann war so, da habe ich halt so Schaltpläne im Internet gefunden und dachte mir, okay, vielleicht kann man sich mal so einen Tube Screamer bauen. Und KennerInnen dieser Szene werden wissen, dass das heute mittlerweile ganz anders ist, aber damals war das eben noch so, das wissen nicht viele. Und nach Corona ist das auch explodiert, ne? Aber also ich war so 2005, 2006 schon dabei, mir so kleine Sachen zu bauen, so für Glasses zum Beispiel, so ein, dass ich zwei Amps spielen kann mit einer Gitarre und so solche Pedale halt. Und irgendwann habe ich dann halt angefangen, mir meine eigenen Distortion-Pedale und so zu bauen. Und dann ist das eine Zeit lang eingeschlafen, weil ich eben viel unterwegs war und wenig zu Hause, um mich diesem Hobby zu widmen sozusagen. Und bei Tidalsleep habe ich ganz viele Pedale für uns gebaut und irgendwann dachte ich mir zu irgendeiner Platte der Be Kind EP, dachte ich mir, ach, warum nicht dieses eine Pedal, was, also, weil bei Tidalsleep war das oft so, dass Leute gefragt haben, ja, wieso klingt ihr so, was ist da das, bla, wie macht ihr das und so weiter und so fort. Dann dachte ich mir, ach komm, dann brauchst du mal eins dieser Pedale, die ich benutze, also ist jetzt keine, also ne, das ist so quasi Grundlage, ist eine Big Muff. Von da aus habe ich dann halt einfach so den Modifikationen, wie ich das Pedal am besten finde, quasi so eine Serie gebaut. Ich glaube, das waren insgesamt 30 Stück. Ich habe gerade eins zurückgeschickt bekommen, weil ich Lifelong Warranty quasi gegeben habe. Da war es jetzt irgendwie der Schalter kaputt. Das muss ich reparieren noch so halt. Also mache ich dann halt natürlich auch. Und dann, also ja, keine Ahnung. Das habe ich also einfach so diverse Pedale, mal mehr, mal weniger. Ralf hat auch eins von mir zum Beispiel mal gehabt und so halt. Also das, also.
Aber ist das noch, machst du das aktiv noch?
Nee, also ich habe das ganze Material noch, das ganze Zeugs noch und ich könnte, wenn ich also mich jetzt hinsetzen würde, könnte ich, glaube ich, von diesem Pedal wieder so ein paar bauen und so. Aber im Moment juckt's mich überhaupt nicht. Also das ist der in Anführungsstrichen Markt ist da übersättigt. Also es gibt halt mittlerweile noch und nöcher Online-Shops, wo du dir, also ich habe mir früher noch Platinen selber geätzt, also wurde wirklich so da, also ich habe mir so ein UV-Licht Projektor gekauft, um dann quasi mit, wenn du dann mit einer auf eine Folie musst du dann quasi die Platine drucken, dann machst du die Folie auf das Ding drauf, dann wird das belichtet, dann musst du das verätzen, dann musst du die Löcher bohren und so diese Platinen, sowas habe ich alles noch gemacht und heute kannst du dir das quasi alle, das Pedal, was du gerne hättest, kannst du dir quasi in irgendeinem Shop die Einzelteile zusammenholen.
Und dann schraubst du es nur noch zusammen quasi.
Genau, find ich auch cool und auch super. Also es gibt mittlerweile auch so, also auch die großen Firmen machen das teilweise auch sehr nett. Also dass das also wirklich auch so ein Ding ist, dass man, es ist keine komplizierte Raketentechnik, aber es ist schon sorgfältiges Arbeiten und es muss schon funktionieren und so, aber es macht viel Spaß, sowas zu machen, auf jeden Fall. Aber da muss ich nicht auch noch mitmischen.
Was kostet so ein Ding dann eigentlich bei dir, wenn man das damals gekauft hat? Was hast du? 100 Euro.
Ja, und das war auch ein Statement, weil ich also das angeboten habe, entweder als Selbstbausatz oder eben als ich ist schon alles fertig zusammengeschraubt mit einem auch also Layout und Knöpfen und so, all sowas. Und das ging einfach nur darum, ich dachte mir, ach, ich kann zeigen, du kannst das auch, ne? Oder so halt oder und hab auch
ja, aber ich finde das ist ja aber ich habe sowas nicht, deswegen weiß ich nicht, das ist ja aber jetzt nicht wahnsinnig günstig oder doch?
Da kann man doch, schon, also solche Pedale kosten eher 200 Euro oder 250 Euro. Und mein Statement, was ich da damals machen wollte, war eben auch so, ihr müsst nicht so, also das ist schon, ne, also klar, Dinge haben ihren Preis, aber bei bestimmten Sachen ist es halt auch, wenn man dahinter, hinter die Kulissen schaut, wie die Pedale aufgebaut sind, da werden sich wahrscheinlich jetzt einige Leute auch aufregen. Ja, so halt, aber ja, so es ist, also ja, also es ist auch in der Szene so mit Augenzwinkern so, ja, also du hast halt den Tube Screamer und du hast die Big Muff und die Red und daraus sind sehr viele andere Pedale entstanden, die alle zwei Kondensatoren anders haben und einen Widerstand anders und dann ist es sofort das neue Pedal, was 500 Euro kosten muss.
Okay,
das ist so. Quasi. Aber klingt geil und man aber sich auch selbst bauen.
Wir hören jetzt auf, über Musik zu reden.
Okay.
Weil das ist zwar natürlich schön und gut und das machst du auch viel, aber du bist ja kein professioneller Musiker.
Nee.
Nee. Sondern du...
Ich höre Benny Krasemann, der sagt, ich, Musiker. Er ist ein Musiker.
aber interessante Frage. Würdest du dich als Musiker bezeichnen?
Ich ja nicht. Was heißt das? Also musizierender.
Ja, das, vielleicht, das, keine Ahnung. Das ist eine Zustandsbeschreibung. Musiker ja, ist genau. Für mich ein State of Mind.
Nee.
Und es gibt viele Musiker. Die haben aber in der Zweifel klassischerweise Lederwesten an und denken nur an Musik.
Da schwingt zu viel mit, finde ich so. Also um das zu sagen, nee, ich spiele Instrumente und Musik ist mein Ein und Alles, sowohl von der höheren Seite als auch von der machen Seite, ja. Aber bin ich deswegen Musiker? Keine Ahnung.
Gut.
Studium. Das ist eine sehr einseitige Sicht auf MusikerInnen.
Ja, natürlich.
Aber, ja. Das wollte ich bloß.
Ja, ich finde immer so ein bisschen schwierig, weil, also wenn man so lange Musik macht, irgendwann kann man die drei Akkorde auch. Das ist auch sowas, was ich ganz oft höre. Also Sätze, die gerne so fallen, die wollen jetzt groß werden. Das ist auf jeden Fall so ein Satz, den du auch so immer mal wieder mitkriegst oder so. Oder irgendwie so, wenn du paar Dinge einfach mal schon, also kannst, ne? Also beim Lernen ist ja auch so, Dinge, die man oft übt, kann man irgendwann. Und dann fühlt sich so an, dann ist es einfach, weil man es kann. Also weil man es geübt hat, so irgendwie. Und üben meine ich jetzt nicht damit zu Hause sitzen, sondern wenn du ganz viele Konzerte mit drei Akkorden spielst, kannst du irgendwann deine drei Akkorde, die sind einfach dann drin. Die sind im System drin. Ob man dann den vierten auch kann, ist was anderes, aber so stellt sich das ja so ein bisschen dar und ist man dann, wenn man bei sowas ist, ist man dann sofort Musiker und damit verächtlich oder so, ne? Also das ist
ja, dann ist man nur Routinierin.
Ja. Okay, sprechen wir mal über deine / eure Jobs oder zumindest, wo ihr da auch beide mal mit zu tun hattet, Deutsch als Fremdsprache.
Ach krass, ja.
Und du hast ja wahnsinnig auf der Straße, genau. Genau, jetzt hast du sehr früh damit angefangen. Es gab schon sozusagen diese familiäre Connection dazu. Mhm. Und wenn du mit 22 angefangen hast, das zu unterrichten und inzwischen machst du das ja auch als Hauptjob. Ja, ne? Und das heißt über 20 Jahre deines Lebens, weit drüber. Nee, knapp. Ziemlich genau die Hälfte deines Lebens jetzt. Mhm. Ne? Warum machst du das noch? Was interessiert dich noch daran?
Tatsächlich habe ich sehr viel mit Menschen zu tun und mit Menschen aus ganz unterschiedlichen Kontexten, natürlich international von der Welt. Ich glaube, ich habe da schon oft drüber nachgedacht. Ich glaube, es ist ein Teil der Geschichte, wie ich aufgewachsen bin, dass ich bin in einem sehr internationalen Umfeld aufgewachsen, in dem alle irgendwie anders sind und auch dieses Anderssein so akzeptiert ist und man eben guckt, ja, wie kriegen wir das jetzt, also dieser Satz viel oft heute Abend fällt mir gerade auf, aber wie kriegen wir das jetzt zusammen hin? So die Frage. So das ist in dem Unterrichtskontext stehst du genau vor dieser Situation, ja, wie kriegen wir das jetzt hin? So halt irgendwie, ne? Und es muss jetzt irgendwie funktionieren. Alle wollen dahin und jetzt ist mein Job, da Leute ein bisschen dabei zu begleiten. So, ne? Also das macht mir sehr viel Spaß. Es ist tatsächlich ein bisschen wie, eine Show spielen manchmal so auch. Macht ähnliche, ich kann das gar nicht so beschreiben, warum das so ist, aber es macht ähnliche Dinge in mir und ich habe da auch sehr viel, also gegenseitig, also sowohl aus dem Job in die Tourgeschichte als auch andersrum Tourgeschichte in den Job reinbringen können, so dass so das macht Spaß und ich habe das Gefühl, ich tatsächlich bin an was beteiligt, was Dinge eher vielleicht verbessert als verschlimmert, also so zumindest rede ich es mir so ein. Also
das ist ein interessanter Stich, also oder eine interessante Perspektive, weil ich mir vorstellen kann, in deinem Bereich, also Deutsch als Fremdsprache, Deutsch als Zweisprache, wirst du wahrscheinlich auch oft mit Schicksalen konfrontiert sein, die nicht mal so einfach sind.
Nee, sogar ziemlich schlimm. Also jetzt gerade ganz aktuell, heute ganz aktuell ist das Problem, jetzt ist in den Nachrichten, dass in Syrien alles gut wird. Also so wie uns das die Nachrichten erzählen möchten. Gerade, ne? Also du weißt ja schon, ne? Und die Leute sind total verunsichert. Also ich hatte heute so ein Gespräch mit einem unserer Teilnehmenden, Die sind halt total verunsichert, die wissen nicht, was sie machen sollen. Wie, ja, was heißt das jetzt, ne? Und so, also diese Sachen und da die ganzen Krisenherde oder also es gibt ja auch eben oft die Situation, dass du Leute aus Konfliktparteien
in einem Raum hast,
plötzlich. In einem Raum hast und mit und aber die, aber, und da muss ich auch sagen, die kriegen es dann hin.
Naja, klar.
Also da muss man dann auch sagen, die sind aus den, ja, ne, also die sind aus denselben Gründen dann da, ne, so halt sozusagen. Also, aber das habe ich nun wirklich oft erleben dürfen, wo ich auch wirklich war, wow, hier geht was, was in der großen Scale nicht geht. Und so, und dass das, also gibt auch so ein bisschen Hoffnung, so, und dass ich da so einen kleinen Teil mit bei dabei bin, so, und damit Geld verdiene auch, ne, also das, also, schon krass.
Aber nimmst du das oft mit nach Hause?
Ja, bestimmte Sachen, die man so liest, die, also, weil du hast natürlich viel mit traumatisierten Menschen zu tun, die das vielleicht selber gar nicht merken, wissen, bemerken oder Tabu-Dinge nicht ansprechen. Also oder wir haben auch sehr viele junge Menschen, die ja so gerade 18, 19 sind. Und also so ein gängiges Problem ist, dass Menschen sich denken, also ich habe sehr viele Probleme zu Hause, ich gehe einfach mal ins Ausland, weil dann sind die Probleme alle weg. Und mach was Neues. Und dann merken die dann, wenn sie dann erstmal alleine sind, also wir geben uns Mühe, dass die nicht alleine sind, aber trotzdem sind sie ja erstmal alleine. Und so, und dann merkst du halt schon, dass das dann eher so eine schlechte Idee bei vielen ist. Also wo sie merken, nee, du nimmst die Probleme mit und bist dann gerade deswegen den Problemen total ausgesetzt. Und das hat, meine ich, in den 20 Jahren stark zugenommen, oder es ist mehr Thema, oder dass Leute sich mehr trauen, darüber zu reden und auch sich Hilfe holen und auch Dinge ansprechen, oder man einfach vielleicht auch sensibler gegenüber bestimmten Problemen ist und da auch bessere Möglichkeiten hat, Leute in die richtige Richtung zu lenken. Das klingt jetzt so, als ob das ausschließlich immer so ist, aber das sind halt Dinge, die man dann mit nach Hause nimmt, ne? Oder dass wenn Leute, also ist halt auch schwierig, wenn Leute halt schreiben, also es ist so lapidare Frage, so wie ist das bei ihnen im Heimatland oder irgendwie sowas halt, oder die sollen sich dann halt, oder so man möchte, dass man darüber redet und sich so intertranskulturell annähert und so weiter, und dann sind aber manche Leute, ne, also blickst ja auch nicht hinter, die sind dann halt, die erzählen dann, was wirklich ist und so. Und ich hatte halt einmal so eine Situation, da hat ein Arzt geschrieben, ja, also er wäre dann halt aus Syrien eben geflüchtet, weil er keinen Fuß mehr auf dem Boden bekam. Und da fiel, also der hat da Dinge in seinem Aufsatz geschrieben, also unter welchen Bedingungen er da arbeiten musste und was ihm angedroht wurde, wenn er bestimmte Dinge nicht tut und so. Also es war halt schon okay, krass, aber du kommst natürlich auch ins Gespräch, und das ist halt also eben mehr als einfach nur so dieses Arbeitsverhältnis so ein bisschen. Also da sind auch über die langen Jahre, hast ja auch wirklich auch, ne, also kriegst ja mit, wo die Leute dann hingehen, was sie machen und so. Also das ist schon auch cool.
Hast du Kontakt zu einzelnen ehemaligen SchülerInnen?
Ja, Studierende, Teilnehmende bei uns, genau. Ja, nee, das ist schon nicht viel, aber du hast halt immer, also lustigerweise, so nach 10 Jahren ist das ganz oft, dass sich immer mal wieder Leute irgendwo melden, ich bin jetzt hier und da und so, und das war eine wichtige Zeit, als wir da damals blablabla und so, also das ist schon, das kommt, passiert schon mal.
Was unterscheidet Lehrer?
Sorry. Weiß ich nicht. Also, mir macht's auf jeden Fall Spaß, das zu machen, und ich hoffe, ich kann ein paar Leute damit anstecken, und also hatte bis jetzt noch keine großen Beschwerden, also von daher.
Glaubst du, dass es einen Unterschied zwischen dir als Lehrer mit einem Background gibt und KollegInnen, die vielleicht einen anderen Background haben?
Ja, also ja, bestimmt. Also könnte sein. Ja, es ist das, was man mitbringt, ne? Also halt so eben für den Job so, ne? So ein bisschen. Ich versuche das irgendwie. Ja, wir sind alle nur Menschen, so, ne? Also ich bin jetzt, ich habe den einen Vorteil, dass ich die Sprache spreche oder so. Und ihr habt dafür ganz viele andere Vorteile. Und ne, also weil ich lerne tatsächlich auch viel, ne? Also nach wie vor auch so, ne? Also wie Dinge funktionieren. oder wie Sachen gesehen werden oder was, welche Möglichkeiten es so gibt, was Leute so beschäftigt vor allen Dingen und so. Nee, das ist schon da und das ist bei, ja, es gibt auch in dem Job Leute, die einfach nur kommen und ihren Job machen und wieder gehen. Und es gibt halt Leute, die also mehr investieren und da, also in dem Umfeld, in dem ich gerade bin, da sind viele ÜberzeugungstäterInnen, nennen wir uns da immer. Also so ein bisschen.
Machst du das in 10 Jahren auch noch?
Das ist lustigerweise eine Frage, die tatsächlich, also ich würde es gerne noch so weitermachen, aber tatsächlich muss man gerade diese ganze Sprachlehr-Lernen Bewegung und so ein bisschen mit im Auge behalten. Also Stichwort KI zum Beispiel,
ach so,
ne? Oder ja, also klar. Welche Ergebnisse da, also was das bedeutet. Wichtig ist auch, in welchem Fachbereich man da unterwegs ist. Also wir sind im universitären Kontext unterwegs. Das heißt, Leute möchten danach studieren oder studieren schon und so. Wie sich da Akteure positionieren, gibt es das, was gerade ganz groß diskutiert wird, ist das Thema Testen. Also braucht man Tests noch? Ist das überholt? Ist Schriftlichkeit vielleicht gar kein Thema mehr, was man testen muss und so?
Das ist alles irgendwie basiert ja auf irgendwelchen Sachen, die vor 30, 40 Jahren oder sowas schon eingeführt wurden, ne?
Ja, oder dann weiterentwickelt wurden, ja, halt, aber eben generell, das ist halt gerade das alles neu in der Mache. Also testet man an einem bestimmten Tag etwas, was jemand kann, oder sollte man lieber den Prozess beobachten und damit umgehen, ne? Also ist es überhaupt noch wichtig, ob jemand, ist ja auch generell in dem Thema AutorInnenschaft so, also gerade das KI-Thema, ne, im Sinne von, ist man Autor, was ist Autor sein oder Autorin, ne? So, also was heißt das noch, ne, in Zukunft und wie schnell entwickelt sich das und so. Das sind halt so Themen, die beschäftigen. Und in diesem Bereich gibt es eben diese Gatekeeper-Prüfungen, so nennt sich das. Also quasi diese, ja, da musst du drüber, damit du weiterkommst und so. Und das weicht sich gerade alles auf, da gibt es neue Konzepte und so. Und das muss man einfach, deswegen ist diese, in 10 Jahren muss man gucken. Keine Ahnung.
Ja, aber habe ich tatsächlich, an KI habe ich überhaupt nicht gedacht in dem Bereich, macht natürlich aber total Sinn. Aber ist das was, wo du denkst, boah, stresst mich so ein bisschen, weil es halt sein kann, dass mein Job eigentlich unwichtig wird oder von einer Maschine gemacht wird? Oder sagst du ja, whatever?
Ich habe tatsächlich viel über diese Frage nachgedacht, so ein bisschen, aber wie bei den anderen Sachen auch, man nimmt das dann selber in die Hand und das wird schon irgendwie. Und ich glaube, das habe ich aus dem Bandkontext so ein bisschen mitgenommen. Du stehst oft vor Situationen, wo du keine Ahnung hast, wie das jetzt gehen soll. Also ein einschneidendes Erlebnis mit Glasses in England. Du fährst von der Fähre, wirst rausgewunken und dann wird dir mitgeteilt, ihr seid überladen, geht nicht weiter. Was jetzt? Oder so, oder stehst an irgendeiner Grenze, kommst nicht rein oder irgendwie sowas, ne, halt und so. Und diese Panik, die dann in einem aufläuft, wo man irgendwann merkt, naja, das nützt nichts, du kannst dich so gut, wie du willst, vorbereiten auf Dinge, es kommt trotzdem irgendwie anders und loslaufen, gucken, was passiert, so ein bisschen. Das war auch in der Corona-Krise auch so ein Ding eben, ne? Also das hat natürlich auch große Einschnitte gehabt und da habe ich auch ein bisschen gelernt, entscheidet sich das dann in der Situation so ein bisschen, glaube ich. Also, ne, also was dann eben passiert. Und da habe ich mittlerweile auch so durch dieses Band einfach nicht so viel Angst. Also man guckt einfach, was passiert. Und dann macht man das, was in dem Moment passt. So, also.
Bist du in jeder Hinsicht so ein entspannter Mensch? Also ich meine, du bist ja nun auch noch Papa.
Nicht in jeder Hinsicht, nee, natürlich nicht. Nee, also
worüber kann man sich mit dir eigentlich streiten? Also ernsthaft streiten. Gibt's da was?
Wenn ich nicht derselben Meinung bin, ja. Ja, das schon. Ja, nee, doch. Schon über viele Dinge, glaube ich auch so. Ich kann sehr stur und starrköpfig sein oder so. ja, Dinge nur so sehen, wie sie sind oder so, ne? Also das so ein bisschen, das wäre komisch gesagt gerade, nee, ich beharre manchmal oder habe in der Vergangenheit vielleicht auch oft sehr stark auf immer so, nee, wir machen das jetzt so und nicht anders, weil ich nur, nur ne, so ein bisschen so ein Ding, aber man kann mich auch vom Gegenteil überzeugen und also ja, aber auf der anderen Seite, Streit ist auch wichtig. Also nicht, also Streit, eine Streitkultur pflegen ist, glaube ich, wichtig, weil ohne, also Adorno, ne, Reibereien kann auch nichts entstehen, so ein bisschen, ne? Also das ist so ein bisschen so eine, es muss eine gewisse Form von Reibung geben, damit es vorwärts geht. Und das ist manchmal nicht schlecht.
Das ist die interessanteste Adorno-Interpretation.
Das ist auch so, ja, schon spät heute.
Aber es
ja, also aus Reibung entsteht, muss etwas entstehen. Also, das finde ich wichtig. Das ist auch tatsächlich manchmal auch so, gerade in diesen Kontexten, habe ich, glaube ich, oft gemerkt, so Bands, die so recht kurzlebig sind, die aber sehr viel Output hatten, da ist, glaube ich, auch ganz viel eben immer durch so eine Reiberei vielleicht auch entstanden. So,
wahrscheinlich schon, ja.
So entladen hat.
Aber, wie lange bist du schon Vater?
Seit 2016.
Also ein 8-jähriges Kind gibt es bei dir. Mhm. Was hat sich seitdem für dich verändert?
Ich bin weniger unterwegs.
Okay.
Das ist also ganz, ganz viel. Und ja, es gibt jemanden, der wichtiger ist als ich. Also das, also auch von der, ja.
War dir das von Anfang an klar, dass das so sein wird? Dass er,
also wir haben das sehr gut, denke ich, durchgesprochen. Letztendlich kommt es immer anders, als du es planst. Also es sind Dinge, die nicht planbar sind, so halt, aber ja, so ungefähr, ja, doch, ungefähr das. Also es war schon bewusst, dass es so sein könnte, im Detail natürlich manchmal anders gelaufen, als man es sich dann vorgestellt hat, aber insgesamt, nee, schon, ja.
Und bist du ein guter Vater?
Das kann ich nicht beurteilen.
Wer sonst?
Nee, das muss Kollege beurteilen.
Ja gut, so, aber jetzt so aus deiner Einschätzung.
Ich gebe mir Mühe.
Das, und ich hoffe, das machen die meisten.
Ja, aber also die Frage, die kann ich nicht beantworten. Also weil, also finde ich.
Ja, ja, okay. Verstehe ich ein bisschen, aber ein bisschen auch nicht.
Also ich versuche, Dinge richtig zu machen. Und hoffe, dass das gesehen wird. Das ist natürlich manchmal schwierig bei bestimmten Dingen, wenn man die erklären muss und das dann nicht gehört wird oder ne, so halt, wie es eben so ist. Aber ich versuche mir Mühe zu geben und hoffe, dass das dann darin resultiert, dass man vielleicht mal sagt, man ist ein guter Vater.
Gut. Gibt es irgendwas, hast du außer Musik, glaube ich, hast du keine Hobbys? Sport machst du nicht zum Beispiel mehr?
Ich mache immer mal so, ja, so, also ich jogge, Fahrradfahren, schwimmen, sowas halt so, aber ja.
Zählt nicht.
Genau, kein Mannschaftssport.
Ja, und du gehst nicht regelmäßig irgendwo hin, um Sport zu machen?
Mal ja, mal nein. Also hängt immer so von Zeit ab. So.
Und gibt's sonst irgendwas, wo du sagst, das ist eigentlich so mein Hobby?
Ich habe immer, ich habe so ein Problem, also in Anführungsstrichen Problem, ich kann mich sehr stark in eine Sache reintunneln.
Okay.
Und dann so komplett darin verschwinden. Das, also eine Zeit lang waren das zum Beispiel die Gitarrenpedale.
Ja. Was ist aktuell?
Ganz aktuell ist es Espresso. Also
Zubereitungsform oder
Boden? Zubereitungsform und Alter, was es alles gibt. Und also, weil einmal den Fehler gemacht. Also mit Tidesleep haben wir, wenn wir in Italien waren, haben wir ohne Scheiß alle drei Raststätten angehalten, um Espresso zu trinken. Einfach
kostet ja auch nichts da, also, vor allen Dingen.
Mega, genau, und mega geil halt so. Und dann immer, ja, aber warum kriegt man das zu Hause nicht auch so hin? Da muss es doch, also das muss doch irgendwie gehen und so. Und da schraube ich gerade dran rum, ja.
Machst du Latte Art auch? Oder nur Espresso?
Nein, weil ich also tatsächlich eher so der also ich man kann Milch schäumen, ja, also aber das muss nicht sein. Also das ist auch, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich finde eher so dieses so, ich möchte, also davor war es Pizza. Also ich möchte das halt irgendwie
hast hinkriegen. Hast du auch so ein professionelles Pizzaofen dir gekauft für viel zu viel Geld?
Nee, das eben nicht. Nee. Okay. Nee, ich versuche immer so diese welche Zwischenlösungen gibt es dafür, okay, um das einigermaßen so, und dann versucht man das so herzucraften. Nee, Geld ausgeben für sowas, weil ich auch immer sehe, dass das natürlich auch Geldmacherei ist und auch genau übrigens wie mit Gitarrenpedalen viel bla bla. Also das ist auch in dieser gesamten Equipment-Welt ist ja auch ganz viel einfach nur bla 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 5000 Euro teurer. So, und das diesen Effekt kenne ich über diese Instrumentengeschichte, da bin ich nämlich sehr konservativ, was das anbelangt, weil ich mir denke, den Schnickschnack-Scheiß brauche ich nicht und das ist alles nur, weil das alle sagen, aber hatten sie jetzt auch in der Band neulich so, da sind bestimmte Gitarren werden angeschafft oder ausgeliehen und dann wird die Gitarre an sich und dann passt es aber in dem Kontext nicht. Gitarre geil, aber in dem Kontext nicht und so, ne? Und das ist halt eben.
Bei Espresso muss ich nochmal nachfragen. Du bist aber da bist du noch drin. Das ist noch nicht abgeschlossen.
Ja, genau.
Das Stand der Dinge jetzt, die beste Art Espresso zuzubereiten ist.
Ich habe mir eine Maschine für unter 150 Euro gekauft, eine Siebträgermaschine, und habe jetzt gelernt, dass der Mahlgrad ganz entscheidend die Qualität verändern kann, und habe mir jetzt außerhalb des Standardcafés, den man jahrelang immer getrunken hat, jetzt so mal in einem Geschäft so für tatsächlich dann doch wenig Geld mal so ein, zwei, drei verschiedene Espresso-Sachen gekauft und probiere da mich gerade durch und bin damit gerade ganz zufrieden. Merke aber, oh, es ist schon wieder so ein Ding, wo ich so, und dann, ja, was kann man da noch machen? Und dann so und so. Genau.
Okay.
Wer mich kennt, weiß, dass ich andauernd irgendwelche solche Spleens habe. Genau.
Okay. Ja, aber solange du da nicht so wahnsinnig viel Kohle für ausgibst, kann ja auch niemand was sagen, finde ich.
Nee, das hoffe ich, ist noch gesund, genau.
Bist du ein sparsamer Mensch?
Ja und nein.
Bist du ein geiziger Mensch?
Nee. Ich passe auf Geld auf.
Klingt geizig.
Aber nee, das nicht. Aber bei so ein paar Sachen denke ich mir, nee, so ein Blödsinn, das ist Blödsinn, das zu machen. So halt. Also braucht man nicht so halt, aber nee.
Ich bin ganz schön geizig manchmal, mir selbst gegenüber. Ist furchtbar. Ich gebe schon ganz gern für andere Leute aus, aber ich freue mich immer, wenn ich irgendwas nicht ausgebe oder sparen kann. Das ist furchtbar. Das ist
so, bei Equipment zum Beispiel, da bin ich halt so, nee, das brauche ich nicht. Ich hab doch das. Das ist schon teuer genug und es tut's. Also das ich habe das ganz.
Kaufst du manchmal Sachen, weil sie billig sind?
Nee.
Das mache ich zum Beispiel. Nee, das ganz ist schlimm eigentlich. Aber egal.
In der Gitarrenwelt habe ich so ein Faible für Billigmarken, die billig und alle so, na, was ist jetzt aber nicht der heiße Scheiß oder so. Also ich habe bei Titleslip original haben mich mal Leute darauf angesprochen, so, ja, ist ja ganz schön billig, was du da hast. So, ja, weil ich euren fancy Pedal-Scheiß, also mit den UFOs und den 1000 Gold bestückten Kabeln und dem, das ist nämlich genau wie diese Espresso-Welt auch so. Da hast du halt so diese fancy aus Edelstahl, bla bla bla, blums bla bla, und das sieht alles total toll aus, aber letztendlich ist es doch nur das, was es ist. Und ich glaube an dieses Mojo nur bedingt. So, und das ist in dieser Equipment-Welt für Gitarren auch ganz stark da.
Verstehe ich. So, wollen wir Playlist-Songs schon machen, Caroline?
Ach so, du bist okay.
Ja.
Ja.
Du nicht?
Go for it. Wie gesagt, ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass die Zeit im Flug vergeht und wir
ist
noch
sie ewig.
Ist, finde ich. Ich habe ja auch gerade auf die Uhr geguckt. Und so, okay.
Zeit ist schon recht vergangen, ja. Ja, nee, sehr gerne. Das ist das erste Mal, dass ich nicht diejenige bin, die das Gefühl hat, ich könnte jetzt auch schon schlafen gehen.
Ach schön, ja, ich bin auch über die meine Verhältnisse wach gerade.
Eben. Ja, mega.
Deswegen, wir nähern uns dem Ende. Ich drei Songs für die Playlist, Marc.
Ja.
Ein musikalisches Guilty Pleasure von dir ist?
Guilty Pleasure? Ach du Scheiße. Da habe ich mich gar nicht drauf vorbereitet.
Nee, sollst du ja auch nicht.
Nee, wussten ja. Musikalisches Guilty Pleasure. Mein Gehirn ist leer. Was sind das andere? Vielleicht fällt mir gleich was ein. Musikalisches, oder warte mal, musikalisches Guilty Pleasure.
Ein aktueller Lieblingssong, an dem du 24 nicht vorbeigehen konntest.
Muss der aus 24 sein?
Ja, wenn du in 24 nicht vorbeigehen konntest, dann. Achso, naja, gut, okay, nee, du hast ihn ja übersehen. Nee, ne?
Okay, tatsächlich habe ich habe gerade so einen kleinen Refused-Spleen, weil ich ja gerade ganz eifrig auch Schlagzeug lerne und versuche gerade den Song Rather Be Dead zu spielen zu können. Das an dem Song konnte ich also nicht vorbeigehen dieses Jahr, weil das eine Zeit lang gedauert hat. Genau.
Okay, dann ein Song, bei dem du komplett textsicher bist. Bei mir wäre es zum Beispiel Bruttosozialprodukt von Geier Sturzflug.
Achso, ich würde sagen, Weezer, the world has turned. Also, es heißt ja so auch, weil das the world has turned and left me here. Weil das ist, ich könnte eigentlich die ganze Platte runterraufen, die blaue Weezer-Platte kann ich rauf und runter singen, aber da der wäre das gerade, genau.
Okay, dann muss jetzt trotzdem ans Guilty Pleasure ran.
Ich kann es immer noch nicht. Was ist ein Guilty Pleasure?
Ja. Was wäre ein Guilty Pleasure? Irgendwas, was eigentlich wohl
gar nicht geht. Also,
aber es ist auch schwierig, dann wollen wir es auch, wenn es gar nicht geht, wollen wir es auch gar nicht auf der Playlist haben, Caroline.
Ja, aber ich glaube, so guilty sind die Pleasure in der Regel ja nicht.
Ja, deswegen, also genau.
Oder ein richtig guter Popsong, also das verstehe ich auch mal drauf. Sowas.
Das wundert mich gar nicht, Jobs, dass du den guten Popsong wischst.
Oder von mir aus auch ein richtig guter Oi-Song. Die Grenzen sind aber auch fließend, muss man dazu sagen.
Jetzt ist gerade schlimm, mir kommen gerade nur Kindersongs in den Kopf, weil ich
come on.
Deswegen, keine Ahnung.
Okay, das ist wirklich eine gute Frage. Gibt es überhaupt gute Kindersongs? Es gibt welche, die erträglich sind, finde ich.
Ja, das stimmt. Also ich finde hier diese.
Wobei deine Freunde zum Beispiel nicht mein Ding.
Nicht dein Ding, hätte ich jetzt fast gesagt, so
ja,
halt. Ne?
Ja, aber wenn es dein Ding ist.
Nee, das nicht, aber ich habe.
Heavysaurus?
Ja.
Ja, wirklich?
Kennst du Heavysaurus?
Ja, natürlich.
Schon mal live gesehen?
Nee, leider nicht.
Aber war schon auf zwei Shows.
Ja, und?
Ja, mega geil.
Dann gerne Heavysaurus.
Ja, genau, warte, wie heißt der eine hier? Nicht stark wie ein Tiger, sondern hier lauter drehen. Dinos wollen euch tanzen sehen, genau.
Gut.
Das ist ein guter der Mob Song. Hier, wenn das ist, genau. Das ist
gut.
Auch sehr lustig, also, ja.
Gut. Was fragen wir noch, Caroline? Oder stellen wir schon die letzte Frage, weil es so spät ist?
Wir stellen die letzte Frage.
Okay, dann mach du mal.
Marc. Was würde der 14-jährige Marc zu Marc 2024 sagen?
Ich glaube, der wird vielleicht gar nicht glauben können, was dann doch alles ging. Also so, also mit 14 habe ich nicht drüber nachgedacht, so das alles zu machen, was ich jetzt gemacht habe, so, aber ich glaube, er wäre einverstanden mit dem, wie es bis jetzt lief.
Müsstest du dem 14-jährigen Marc noch irgendwas ins Ohr flüstern?
Ist immer natürlich schwierig, ne? Also, ne, so Dinge wie sie. Das Großvater-Paradoxon. Mhm. Also, nee, nur, dass man vielleicht so mal ein paar Sachen ein bisschen weniger Angst haben sollte, dass einfach einerseits ruhiger angeht, andererseits sich bei bestimmten Sachen nicht so beeindrucken lässt und vielleicht auch so ein bisschen aufpasst, so auf sich selbst im Sinne von so schneller verstehen, dass man so toxische Menschen aus seinem Leben raushaben muss, also dass man die nicht reinlässt. So, genau.
Hey, vielen Dank für deine Zeit, Marc.
Ja, danke für eure Zeit und auch danke, dass ich dabei sein durfte und wünsche euch noch viel weiteren Erfolg und jede Menge Folgen und interessante Menschen.
Schauen wir mal. Ja, danke dir.
Dankeschön.